Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit, Nummer 55, im Mai 2014. Ich bin Joke.
Hallo, ich bin Steff.
Ich bin Marleen. Alle da.
Wir trinken. Wir trinken einen Fail meinerseits, weil ich dachte, also ein Mehrfach-Fail auch irgendwie, ich glaube, ein auf allen Ebenen Fail tatsächlich.
Also auf allen Ebenen?
Ich finde, es schmeckt auch nicht.
Nee, stimmt.
Also wir trinken Bionade-Cola. Erstens, weil ich gedacht habe, es sei neu.
Es ist relativ
neu. Es ist ein Jahr.
Ja.
Es ist doch relativ
neu. Es ist nicht neu. Das ist für irgendwie so Limonadenkonsum irgendwie schon echt alt. Zweitens, weil ich komplett vergessen hatte, dass Bionade Cola diese richtig transfeindliche Werbung gemacht hat, die wahrscheinlich dann auch vor einem Jahr auch eigentlich im Internet relativ groß besprochen wurde. Ja, und drittens, weil ich finde, dass es nicht schmeckt.
Schmeckt also einfach mal überhaupt nicht.
Dreifaches Fail hier.
Das ist ja, gibt ja eine interessante Korrelation zwischen, du denkst, es ist neu, weil es taucht nicht auf in der Wahrnehmung, weil, also ich zumindest, das tatsächlich boykottiert habe und auch nie gekauft habe.
Ich nicht.
Vielleicht ja doch, vielleicht hast du nur vergessen, dass du schon mal beschlossen hast.
Ich habe es einfach komplett verdrängt.
Ja.
Und dann plötzlich war es da und war neu.
Was ist das denn? Das heißt, Bionade.
Mein politisches Gedächtnis dauert etwa ein Jahr.
Mensch, das ist ja wie Limonade und Bio irgendwie, ne?
Lustig.
Ja. Ohne natürliche.
Wie wird das denn hergestellt? Das ist bestimmt. Ist das irgendein besonderes Verfahren?
Das wird Fermentation.
Ah, ja.
Mit natürlichen Rohstoffen auch. Und es ist glutenfrei.
Also, ich kann mich daran erinnern,
es ist also überhaupt
bin mir sehr sicher, dass ich diese Cola schon mal probiert habe und auch für mich.
Ich habe die
nicht. Nee, ist nicht lecker.
Ist und ich habe aber auch die Zusammenarbeit überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber ich habe auch eher so ein. Ich halte mich auch eher von Bionade fern.
Ja, eigentlich, das ist, glaube ich, der vierte Fail. Eigentlich wollte ich mich eh von Bionade fernhalten, aber dann kam diese Cola, die ich für neu gehalten hatte, und dann dachte ich,
Was ich wirklich interessant finde, ist, dass es sehr typisch nach Bionade, es gibt so ein ganz typisches Bionade-Ding, ist wahrscheinlich wegen der Fermentation, das ist so, es schmeckt quasi nicht nach Cola.
Mhm.
Und es schmeckt irgendwie wässrig.
Wässrig und zu sauer, finde ich.
Wässrig, sauer und so dieser typische Bionade-Geschmack und einfach null Cola. Es sieht wie Cola aus, es ist braun und es hat halt ein braunes Etikett irgendwie.
Ja, durch ein braunes Etikett wird es aber noch keine Cola.
Nee, aber es ist irgendwie.
Also ich gebe mich ja ansonsten auch sehr gerne der kapitalistischen Logik von da ist was Neues irgendwie hin und probiere sehr gerne neue Sachen.
Ja.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal,
ich trinke übrigens Kaffee.
Und ich trinke außerdem Wasser. Das schmeckt besser als die Cola.
Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich das fertig trinke.
Ja, das muss jetzt sein.
Das ist jetzt so die.
Hast du gerade zu mir gesagt, ich muss das fertig trinken, während Steff mir angeboten hat, es zu teilen?
Ja, das müssen wir uns jetzt einverleiben,
die Transfeindlichkeit. Dann jammern die ganze Zeit.
Es könnte sein, dass mir davon so ein bisschen übel wird auf Dauer, wenn ich das trinke.
Das ist dann die Transfeindlichkeit.
Das ist wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich schmeckt das so scheiße, weil es auch transfeindlich ist.
Was machen wir denn jetzt noch mit der verschlossenen Flasche? Die muss ich dann einfach trinken.
Die musst du trinken, die war dir ja zugedacht.
Könnt ihr dem Kind geben. Das Kind trinkt doch alles.
Da trinkt transfeindliche Cola.
Super.
Aber es ist Koffein drin.
Ist da überhaupt Koffein
drin? Klar, das ist Cola.
Natürlich ist Koffein drin.
Und es ist aber auch Holundersaft drin. Und Kaffeebohnenkräuterextrakt.
Naja. Kaffeebohnenkräuterextrakt?
Ja. Grüner Kaffeebohnenkräuterextrakt. Und Gerstenmalz. Und Malz.
Ja.
Es ist.
Kein Wunder, dass es nicht nach Cola
ist. Es schmeckt. Was ist denn? Ist denn in Cola Holundersaft drin normalerweise?
Ich glaube nicht.
Oder Kaffeebohnen-Kräuterextrakt?
Also mittlerweile gibt es so viele verschiedene Cola-Brausen, dass es sehr gut sein kann, dass alles Mögliche in diesen Teilen drin ist.
Die Frage ist, was muss in Cola drin sein, damit es Cola heißen darf? Muss es braun sein und es muss Cola draufstehen und Koffein enthalten? Oder, also, das wäre jetzt mal eine spannende Frage. Ich hab echt gesagt, auch keine Ahnung. Weil wir nicht das Hacker-Brause-Buch haben.
Richtig, warum
da haben steht das nicht? Das steht da nicht drin. Das steht da bestimmt drin.
Ja.
Warum haben wir eigentlich nicht das Hacker-Brause-Buch?
Vielleicht können wir das nochmal, die Informationen nochmal versuchen, irgendwie nachzureichen.
Ja. Gut, dann können wir auch mit dem eigentlichen Thema, wir wollten uns nämlich weder über Transfeindlichkeit noch über Cola unterhalten. Sondern wir machen mal was ganz Abgefahrenes. was richtig Abgefahrenes. So ein Thema, wo man nie drauf kommen würde, dass wir
uns noch nie drüber unterhalten.
Genau, haben. Und wo wir auch noch nie, wo man überhaupt nicht auf die Idee kommen würde, dass wir uns um dieses Thema jemals Gedanken machen werden.
Wow, was für eine Einladung.
Nämlich, wir reden über
Räume.
Wir sind ja gerade kürzlich einfach drüber gestolpert über dieses Thema. Mensch,
das könnte Räume. Zu diesem virtuellen Raum irgendwie auch schön passen, wenn wir mal über Räume reden würden.
Why not Räume? Hm. Wir nehmen natürlich nicht irgendwelche Räume.
Nein, irgendwelche Räume kommen uns nicht in die Colaflasche. Nein, wir sind da schon ein bisschen ausgewählter.
Auch völlig abgefahren, finde ich, mit unserer Themenauswahl. Nämlich queere Räume versus FLT-Räume.
Das haben wir uns mal so als Oberthema überlegt, dass wir da mal so ein bisschen drüber reden wollen, ja.
Haben wir, glaube ich, auch noch nie gemacht.
Also in diesem expliziten...
Haben wir noch nie gemacht.
Haben wir das tatsächlich noch nie gemacht.
Aber wir haben, glaube ich, irgendwie echt schon viel über entweder oder gesprochen.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, bei dem... Über das Wer mit wem Camp zum Beispiel, da hatten wir es zumindest schon mal ziemlich explizit also angesprochen, dass es ein Ding ist.
Ich finde, unser Kühlschrank hat ein sehr dominantes Redeverhalten, übrigens.
Ja. Da ist halt auch ein Raum.
Stimmt. Könnte ich auch anders. Wir besetzen seinen Raum.
Er versucht sich nur eine Stimme zu verleihen in diesem Raum.
Und wir haben ihn auch nie mitgenannt. Wir haben sogar, selbst der Toaster war schon irgendwie Teil des Podcasts.
Und die Uhr.
Ja.
Ja, okay. Dann nehme ich das alles zurück. Alles.
Also vielleicht bei der nächsten Vorstellungsrunde einfach nochmal eine kurze Pause für den Kühlschrank lassen.
Genau.
Können wir doch jetzt machen. Können wir den Kühlschrank nochmal willkommen heißen?
Hallo Kühlschrank, schön, dass du da bist.
Okay. Ja. Ich bin wirklich froh, dass er da ist.
Ja. Ich habe das auch sehr ernst gemeint.
Okay.
Wie sind wir auf das Thema gekommen?
Ich hatte das so ein bisschen angeregt, weil ich da in den letzten Monaten immer mal wieder drüber gestolpert bin. Also, es ist ja jetzt ein Thema, also dieses so Räume und wie sind Räume benannt und wer ist so mitgemeint und wer nicht und so. Das ist ja irgendwie ein Thema, was sehr nahe liegt, wenn man sich mit Queer-Szene, Queer-Feminismus, Feminismus und so weiter auseinandersetzt, LGBT-Bewegung und so.
Mhm.
Aber es ist nochmal ein bisschen konkreter geworden, weil ich den Eindruck hatte, dass sich da gerade so ein paar Erlebnisse oder Erzählungen gehäuft haben. Konkret, wo es um, das war so meine ursprüngliche Idee, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt so viel drüber reden werden, wo ich so das Gefühl hatte, dass jetzt ich gehäuft wieder mehr Diskussionen mitbekomme oder Überlegungen zum Thema, wer ist eigentlich anwesend und gemeint in als queer gelabelten Räumen und wer ist eigentlich anwesend und gemeint in FLT gelabelten Räumen.
Mhm.
Und tatsächlich, was ich halt vorher auch lustigerweise noch nie so richtig bewusst wahrgenommen habe, für mich waren das halt verschiedene Konzepte von Räumen oder wie man Räume gestaltet oder wie man halt so meint oder auch eben aus politischen Ecken vielleicht auch kommend und so, verschiedenen.
Ja, ich glaube.
Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass das, also mein subjektiver Eindruck ist, dass das immer mehr so ein Gegeneinander wird, also so queer versus FLT, was wir halt jetzt auch so gerade so genannt haben. Also, dass es irgendwie so ein, es gibt halt so die Queer-Räume und es gibt die FLT-Räume. Mhm. Dass es so gegeneinander steht irgendwie. Und dass, dass das irgendwie was ist, was sich so durch verschiedene Wahrnehmungen, also das hat viel mit irgendwie, also eine Sache, die mir gerade einfällt, irgendwie, wo das relativ doll sich manifestiert ist, es gibt in Berlin eine regelmäßige Sexparty. Da gibt es immer abwechselnd eine Queer-Party und eine FLT-Party. Und das ist halt so, und solche Sachen, die da halt sozusagen wirklich so, das sind dieselben Leute, die das machen, die diese Party organisieren, und das ist aber dann, und da finde ich, da wird das, und ich habe, also das ist tatsächlich so, dass bei mir der subjektive Eindruck relativ doll aus dem sich speist, also was dieses Queer versus FLT angeht, aus Sachen, die ich gerade aus Berlin eher mitbekomme, zum Beispiel eben bei so Partys, bei Partys, die keine ausschließlichen Tanzpartys sind, sondern zum Beispiel eben SM-Play-Partys oder Sex-Partys oder so, wo es dann eben tatsächlich explizit FLT oder Queer, also wo es halt entweder FLT oder Queer gelabelt ist. So. Und bei dieser Einsex-Party tatsächlich auch so, dass es diese eine Veranstaltung gibt, die einmal so und einmal so ist. Und dann gibt es aber andere Partys, da gibt es dann die, die sind dann eher Queer, und dann gibt es halt die, die sind FLT. Oder, ja, genau. So. Und das ist so eine Entwicklung, die ich halt wahrgenommen habe. Und daraus ist so ein bisschen die Idee entstanden, da können wir doch mal drüber reden, weil ich so das Gefühl habe, da sind so ein paar Diskussionen, haben so ein paar Diskussionen stattgefunden und verschiedene aus verschiedenen Ecken kamen und sind sofort ganz viele Blogposts eingefallen oder auch eigene Erlebnisse. Oder auch nochmal aus anderen politischen Zusammenhängen Diskussionen zu dem Thema, die wir mitbekommen haben. Und das scheint irgendwie tatsächlich gerade so für mein Gefühl gerade so ein bisschen in der Luft zu liegen. Gerade was so diese, jetzt mache ich die Handbewegung, die sieht man natürlich nicht, diese Gegenüber, also dieses, also das fände ich auch nochmal spannend irgendwie, ne? So dieses, so diese, dass das sowas dichotomes fast wird, ja. Ein bisschen. Also vielleicht nicht wirklich dichotom, ja, aber halt nicht dichotom. Entschuldigung, das war das falsche queere, falsch aus dem Queerspektrum gegriffene Fremdwort.
Antagonistisch wäre dann das
wahrscheinlich. Antagonistisch oder halt ja irgendwie so als so
ausschließt.
Nein, nicht wirklich ausschließt, aber dass es so gegenübergestellt wird. Oder dass es so, es gibt wirklich Leute, die sich auch, also es, ich habe so das Gefühl, es entstehen gerade Räume, wo halt man, wo Leute sich entscheiden müssen, gehe ich zu dem einen oder gehe ich zu dem anderen? Und was hat das für Konsequenzen? Also das ist eben, das, also diese beiden Konzepte muss man ja erstmal zusammenbringen, damit überhaupt dieses ein oder andere dabei rauskommt. So. Und das ist ja nicht natürlich gegeben, finde ich.
So, als würden die beiden Räume in Bezug aufeinander gegenseitig plötzlich noch eine andere Wertigkeit bekommen. Mhm. Oder bekommen sie wahrscheinlich gerade.
Genau.
Also vielleicht nochmal ganz kurz, so erkläre ich in welchen als Fußnote FLT bedeutet Frauen, ist halt Abkürzung für Frauen, Lesben, Trans. Manchmal taucht auch ein I noch da drin vor, in irgendwie dieser Buchstabenfolge, das bezieht sich dann auf Inter.
Manchmal hat er auch Lift oder Flit draus gemacht. Ja.
Genau, gibt es noch in verschiedenen Reihenfolgen und ja.
Ja, wobei ich das noch echt nochmal eine extra Diskussion finde, was so. Wobei das könnte man tatsächlich dann irgendwie noch so unter so einer Diskussion zusammenfassen von wie viel T und wie viel I ist da eigentlich tatsächlich in den FLIT-Scrollen.
Gehört auf jeden Fall dazu.
Und vor allem wie viel I und was macht dieses I da eigentlich? Und wie das sich überlegt oder so.
Das war jetzt auch nur tatsächlich nur nochmal so genau. Erklärung. Nicht, dass ich glaube, dass schon die Wahrscheinlichkeit, dass Leute auch schon vorher wissen, bevor sie irgendwie diese Folge hören, was das ist. Ja. Nur nochmal, um sicher zu gehen. Wegen der Bundeszentrale für politische Bildung.
Ach ja, genau, wir haben einen Bildungsauftrag. Wir sind immer noch nicht bezahlt übrigens. Also.
Ja. Oh, übrigens wird bald bekannt gegeben,
ob wir den Grimme Award
gewonnen haben. Ja, genau, ob wir jetzt tatsächlich nominiert sind. Nominierungen, die kommen bald raus. Ich beobachte das immer.
Ich rechne uns sehr gut.
Absolut. Ja.
Oh, großartig, ich dachte, das wäre schon längst durch.
Nee.
Das dauert ja immer so lange, ne? Diese ganzen offiziellen Sachen. Das dauert immer, bis das so durch die ganzen Gremien durch ist. Und naja.
Also jedenfalls finde ich es toll, von der Person oder den Personen, die uns nominiert haben. Das finde ich super. Vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt.
Und queer? Willst du queer auch nochmal erklären, Bus?
So, komm jetzt, Steff, in drei
Queer Sätzen. Ist aber kein, also zu meiner Verteidigung kann ich zumindest sagen, queer ist keine Abkürzung, wenn wir jetzt die ganze Zeit von FLT versus Q oder sowas geredet hätten.
Q.
Q.
QF. Ja.
Also, ich habe jetzt auch nicht FLT, ich habe auch nicht Frauenlesben im Transraum erklärt und das bräuchte genauso viel Erklärung, weil es historisch gewachsen ist wie queer. Deswegen, das war jetzt gar nicht meine Intention, sondern das vielleicht macht eher Sinn. Also ja. Das können wir jetzt natürlich auch machen. Wir können natürlich jetzt auch, solche Räume her?
Wäre vielleicht auch ganz spannend. Natürlich auch machen. Weil ich nämlich schon glaube, dass das mit dazugehört.
Also wo glauben wir solche Räume
her? Wo glauben wir genau? Wo meinen wir, unser Wissen herzunehmen? Also ich glaube schon, dass so wie die Räume momentan verstanden werden, wenn wir das so aufmachen, queer versus FLT, dass das schon Sinn macht, sich nochmal kurz drüber zu unterhalten, was eigentlich die genaueren Definitionen häufig sein sollen. Oder so wie wir häufig denken, wie die Definitionen gemacht werden oder so.
Mein Eindruck ist, dass FLT Räume aus feministischen Frauenräumen entstanden sind. Also zum Beispiel, dass das Poly oder eben nicht Poly, sondern dieses Schlampenau, das waren mal Frauenferien, die wurden, oder Frauenlesbenferien hieß das, glaube ich. Bis vor 3 Jahren oder bis vor 2 Jahren oder so hieß das auch tatsächlich immer noch Frauen oder Frauen, ich weiß nicht, ob Frauen oder Frauen-Lesben-Ferien, ich vermute mal Frauen-Lesben-Ferien, weil dieses Frauen, diese Frauen-Lesben-Aneinanderreihung und eben dieses nicht, das, diese bewusste Trennung von, oder dieses bewusste Doppel, oder das ist Doppel, also diese bewusste Aneinanderreihung von diesen beiden Begriffen, von denen, das ist ja schon eine sehr, also eine deutlich ältere Diskussion auch, die sich ja auch irgendwie, also die, keine Ahnung, in meinem gefühlten historischen Wissen, mein gefühltes historisches Wissen, nicht diese Cola, da ist irgendwas drin,
was ist das?
Ja, irgendein Holundersaft.
Das ist alles natürlich.
Und, na, da bin ich ja beruhigt. Ja. Und, dass das halt eine Diskussion ist, die halt irgendwie schon deutlich länger ist und die, in die ich auch so ein bisschen, also die irgendwie schon sich so, zumindest so in meiner feministischen Bildung, die so hauptsächlich in den, ab so Mitte der 90er stattgefunden hat, war das schon so relativ etabliert als Begriff. So, und
kann ich ganz kurz was zu sagen, weil ich nämlich gestern gerade sehr viel in feministischer Geschichte war gerade so durchgerauscht bin, weil ich in 2 Frauen- und Frauenforschungs-Gender-Studies-Archiven irgendwie Literaturrecherche betrieben habe und dabei halt wirklich so ganz viel geskippt habe und es ging eben auch so um Frauenbewegungen im deutschsprachigen Bereich. Und da sind mir schon so die Hauptthemen irgendwie in den Jahrzehnten aufgeblitzt, besonders so in den 80ern. Und da, also so ich, deswegen ist so dieses Lesben-Sichtbarkeit und sowas ist auf jeden Fall ein 80er-Jahre-Ding. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das dann eben auch seit den 80er-Jahren nochmal dieses bewusste Lesben-Sichtbarkeit in der Frauenbewegung, in der feministischen Bewegung, so schon irgendwie da reingehört.
Ja, also dass es daherkommt, irgendwie, das ist, also ja, da bin ich mir auch eigentlich ziemlich sicher. Also da bewege ich mich, glaube ich, auf ziemlich sicherem Boden, wenn ich das behaupte. Und das T eben, das Trans, das ist so in meinem, für mein Gefühl so in den letzten, innerhalb der letzten 10 Jahre so dazugekommen, also wahrscheinlich sogar noch kürzer, also und auch so, dass es eigentlich mittlerweile von meinem Gefühl her zumindest so ist, dass die Räume, die früher Frauen, die sich als diese, die, oder Räume, die sich, oder Zusammenhänge, die sich Frauen-Lesben in so Selbstverständnis und Frauen-Lesben-Selbstverständnis hatten, dass da innerhalb der letzten Jahre immer mehr so ein Trans dazugekommen ist oder so eine Idee von Trans-Offenheit oder offen für Trans-Personen sein, wie zum Beispiel bei diesem Camp, was eben seit 2 Jahren, glaube ich, eben nicht mehr Frauen-Lesben-Ferien heißt, sondern eben offen ist für Frauen, Lesben, Trans. Was so ein relativ, was ich jetzt so eine relativ klassische Entwicklung finde für diesen Begriff Frauen, Lesben, Trans. Ja. So. Während ich queer als etwas wahrnehme, was ich so aus, so von meinem Gefühl her, aber ich bin ja die, die hier nicht Gender und Queer Studies studiert hat. Von daher ist, also ja gut, ich habe halt keine historischen Seminare zu dem Thema belegt. So. Das heißt, das, was ich jetzt sage, ist irgendwie sehr, also auch nur aus meiner subjektiven Wahrnehmung heraus, dass ich so queere Räume eben eher aus so einer gegen den, also erstmal so ganz, so gegen den so homonormativen Mainstream gerichtete lesbisch-schwule Untergrund grundsätzlich gegen massive gesellschaftliche Strukturen angelegte, aber eher eben aus der Homo-Ecke kommende Idee ist. So, so ganz grob. Mhm. Wobei das, ja, dadurch, dass es auch nochmal deutlich akademischer ist oder deutlich akademisch, also es gab ja auch Frauenstudien, aber so deutlich, also von der Tradition her ja auch, glaube ich, nochmal deutlich dichter an sehr komplexen, hochtheoretischen, gesellschaftsstrukturellen Themen irgendwie dranhängt. Irgendwie habe ich das, also zumindest vielleicht liegt es auch daran, dass ich irgendwie doch relativ schnell auch an so philosophische Themenkomplexe stoße. Wenn ich an Queer denke, denke ich halt sowohl einerseits eben an so eine sehr subversive, dreckige Anti-Norm-Bewegung, als auch an sehr stark theoretischen Teil, der irgendwie sehr, sehr komplex ist und zum Teil auch sehr schwierig zu verstehen, wenn man sich damit nicht wirklich intensiv auseinandersetzt oder so. Genau, und da, und dann ja auch immer so ein bisschen mit diesem, also das Queer dann, ja, das, ja, aber also das reicht ja vielleicht auch erstmal so als Idee. Also wo ich so glaube, wo ich so diese beiden, also wenn man jetzt diese beiden Label, Raumlabel irgendwie gucken will, wo kommen die so her, dann würde ich sagen, das eine kommt eben so eher so aus der Frauen-Lesben-Bewegung und das andere mehr so aus der anti-homonormen, schwul-lesbischen und trans auch da noch inklusive, also trans-inklusiven Bewegung. So.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz zurück zur FLT. NFT. Hier bin ich schon bei einem anderen Raum gelandet, beim LFT.
Das Lesben-Frühlingstreffen, ja. Das LFT.
Weil ich jetzt schon, also ist mir gerade so aufgefallen, als du gesagt hast, Steff, 80er Jahre Lesben in der Frauenbewegung sichtbar machen, deshalb Frauen-Lesben-Räume statt Frauenräume. Und ich würde jetzt mal vermuten, dass Trans nochmal einen anderen Beweggrund hatte. Also ich glaube, bei der Verschiebung von Frauen-Lesben-Räumen hin zu Frauen-Lesben-Trans-Räumen ging es, glaube ich, erstmal nicht so sehr um Trans-Sichtbarkeit, sondern eher um Trans-Inklusion. Also die Räume zu öffnen für Trans-Leute. Und ich glaube, zuerst auch eher Trans-Frauen und später, wobei das jetzt, dieses später irgendwie schon, glaube ich, ziemlich diskussionswürdig ist, wie das eigentlich mit Transmännlichkeiten aussieht in Frauen, Lesben, Trans-Räumen. Und was, glaube ich, für so Diskussionen, die jetzt um diese Räume geführt werden, extrem wichtig ist, ist, dass FLT-Räume aus einer separatistischen Historie kommen. Also es geht ganz klar darum, einen Raum zu separieren von einem größeren Raum. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig für das, wie FLT-Räume jetzt gefasst werden. Was ich für queer eher nicht, also würde ich eher nicht sagen, dass das so einen separatistischen Anspruch hat. Und ich glaube auch, ich würde, glaube ich, das nochmal, queer finde ich ein bisschen schwierig, weil das sicherlich irgendwie nochmal super unterschiedlich ist für uns im deutschsprachigen Kontext. Im Vergleich zu irgendwie US-amerikanischen Kontexten zum Beispiel. Weil ich nicht glaube, dass man queer so eindeutig als eine Bewegung, die so anti-homonormativ läuft, einschätzen kann. Sondern vielleicht eher nochmal breiter anti-normativ oder so.
Ja.
Aber in großen Teilen vielleicht auch eher erstmal anti-heteronormativ und nicht unbedingt anti-homonormativ.
Stimmt.
Würde ich jetzt mal so vermuten.
Ja, du hast recht, würde ich vielleicht auch eher sagen.
Weil ich schon, also ich vermute schon auch, dass die Zeit, aus der Queer kommt, dass es schon auch Homonormativität gab, aber dass Homo-Bewegung in sich nochmal eine sehr viel stärker politische Ausrichtung hatte, als sie es jetzt hat. Oder eine andere, eher eine politische Ausrichtung, also ich möchte nicht sagen, dass Homo-Bewegung heute keine politische Ausrichtung mehr hat, aber ich glaube, dass sich die politische Ausrichtung der Homo-Bewegung heute eher eben eher auf das Ankommen in der Mitte der Gesellschaft konzentriert, während es zu den Zeiten, als Queer so vielleicht entstanden ist,
eher um ein gegen die Gesellschaft ging. Wäre jetzt mal meine Einschätzung.
Wobei man da ja auch sagen kann, naja, es gab ja auch dann, wenn man so Homo sich so Homo-Geschichte anguckt, da gab es ja durchaus auch sehr starke Debatten, auch schon sehr, sehr lange, so dieses so, nee, wir wollen eigentlich ja zeigen, wir sind ganz normal und wir sind keine Freaks, und dann die, die gesagt haben, nee, wir sind Freaks, so, und wir wollen das auch, also wir haben keinen Bock, uns anzugleichen, so. Also diese, das ist ja schon eine sehr, sehr alte Debatte, die irgendwie auch oder ein sehr alter, so eine Gegensätzlichkeit, eine alte. Und ich würde halt sagen, dass so Queer halt eben aus dem entstanden ist, so dieses, nee, wir sind aber die Freaks, und oder wir wollen gar nicht unbedingt, wir wollen eben gar nicht aussehen wie alle anderen. Oder wie Heteronorm denkt, wie wir sein wollen, oder wie wir sein sollen, oder was so ein, oder was eben irgendwie als Norm uns irgendwie aufgedrückt wird, wie man sich zu kleiden hat oder wie man sich zu verhalten hat und was für ein Lebensstil man irgendwie haben soll und so weiter und so fort.
Und ich würde auch gar nicht unbedingt Queer so sehr an akademische Arbeit oder an akademische Wissensproduktion knüpfen, weil das, glaube ich, dann auch eher nochmal spezifisch für den deutschsprachigen Raum ist. Weil das Wort übernommen wurde. Und halt, oh, was ist da los?
Wenn er die stirbt.
Das macht aber sehr traurige Geräusche, wenn es stirbt.
Es singt, bevor es stirbt. Und dann macht es irgendwann Wut.
Wut. Ja,
Entschuldigung.
Ich finde es jedenfalls wichtig, und ich glaube, vielleicht können wir dann auch mal das abschließen mit dem Begriffsteil so ein bisschen. Ich würde, glaube ich, so ein bisschen mehr Content. aber ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast mit diesem Exklusiven, dass FLT mehr so exklusiv, also nicht exklusiv, exkludierend ist und queer ja, vielleicht separatistisch genau. Irgendwie. Und queer, so wie es auch heute so ein bisschen verstanden wird, und ich glaube, darum dreht sich auch relativ viel bei diesen ganzen Fragen darum, was ist eigentlich queer, sich, also irgendwie so ein Queer wird ja gerne so ein Anything Goes irgendwie unterstellt, so ein alles geht, alle sind gemeint, alle können sein, wie sie wollen, wir wollen diese ganzen Schubladen nicht mehr haben, so. Und das, dass das wiederum, also dieses, dass das Queer ja dann schon eher so ein Gegending ist. Also während ich FLT als etwas, ja, eben Räume aufmachen, um sich von einem anderen Raum abzugrenzen, ist Queer eher ein Anti-Ding. Wobei die spannende Frage ist, und ich glaube, das ist einer der Knackpunkte, Anti-Wogegen. Mhm. Weil ich glaube, das ist nämlich das Ding. Bei Queer geht es immer ganz viel um Anti. Um gegen irgendetwas sein, zum Beispiel gegen Schubladen oder gegen gegen Ausschlüsse. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch genauso stark eine Erzählung von, es ist auch gegen Normierungen, gegen hegemoniale Strukturen, gegen Diskriminierung, strukturelle Diskriminierung und sowas. Also das ist so, ich hab so den Eindruck, dass da so ein bisschen sowas drin hängt. So. Und also an dieser ganzen Frage, warum diese Räume überhaupt so manchmal so schwierig zu greifen sind. Also, also warum der Queerraum auch manchmal, also Queerräume so schwierig zu greifen sind, weil dieses, alle sind sich irgendwie relativ einig, es gibt so ein Gegending, aber es ist noch nicht so richtig klar, wogegen eigentlich.
Für mich ist das tatsächlich gar nicht so.
Ja, für dich nicht, aber so allgemein. Also so. Ich meine jetzt, also für mich persönlich ist das auch relativ klar, wo, also was ich als einen Queerraum verstehe, aber ich glaube, andere Leute tun das nicht und genau da liegen ja die Konflikte.
Nee, ich finde tatsächlich auch gar nicht, dass Queer unbedingt so einen Gegenraum aufmacht. Also wenn ich beide Räume irgendwie so nehme und die mit so einer Bewegung beschreiben wollen würde, dann würde ich sagen, dass sich FLT-Räume, dass die sozusagen eine Grenze ziehen und sich abspalten sozusagen von einem Raum oder eine Grenze aufmachen. Während Queer-Räume, die nehme ich eher wahr als das Unterlaufen dieser Grenze.
Ja, gegen die Grenze.
Nee, nicht gegen, sondern unterlaufen. Das ist für mich was anderes. Also ein Unterlaufen und Umformen oder ein Unterlaufen und Stören oder die Grenze in Frage stellen oder sowas. Aber jetzt nicht, also das, also ich glaube, was für mich da passen würde, wäre, das gegen die Grenze wäre sozusagen, ich habe die Grenze und ich komme von der einen Seite und positioniere mich gegen die andere Seite sozusagen. Und wenn ich sage, ich unterlaufe die Grenze, dann stelle ich diese Grenze in Frage. So. Oder unterwandert die oder unterhöhle sie, sodass sie keinen Sinn mehr macht oder sodass ihre Mechanismen aufgedeckt werden oder irgendwie sowas. Schwierig zu beschreiben.
Ja, wobei ich das tatsächlich auch eher dann unter so einem, also wahrgenommen, also wahrnehmen tue ich das eben auch irgendwie als Antwort. Also das ist halt irgendeine Antwort auf so ein separierendes Ding. Also und irgendwie eine Antwort, die halt irgendwie versucht, anders umzugehen mit für wen ist welcher Raum offen und für wen nicht und so. Also, oder eben, wie können wir auch Schutzräume machen und so. Also das ist halt, ich finde, das widerspricht sich nicht so richtig. Und ich finde auch ein Unterlaufen und dann, also ich glaube auch, dass das Unterlaufen eine Strategie ist. Das würde ich dir total zustimmen. Also eine mögliche Strategie, wie man queer verstehen kann. Aber ich glaube, das fasst halt nur eine bestimmte Sichtweise darauf, wie queer verstanden wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an so Partys denke, wo queer draufsteht und wer da so alles hinkommt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ziemlich viele Leute, die da hinkommen, nicht irgendwas unterlaufen wollen, sondern tatsächlich sich eben gegen so bestimmte Schubladen, wie es immer so schön heißt, irgendwie stellen dann wollen.
Dann wäre es jetzt wahrscheinlich mal spannend zu gucken, welches Queer wir gerade beschreiben wollen. Ob wir eher so die queere Party beschreiben wollen und was die Leute da eventuell unter Queer verstehen oder was da inzwischen unter Queer läuft oder so. Mhm. Oder ob wir eher gucken, was mit der Begriffsgeschichte irgendwie zu tun hat und wo das politische Potenzial liegt oder so.
Ich meinte das Erstere, als ich das gerade beschrieben habe. Und ich habe das Gefühl, dass du gerade das Zweite meintest, eher.
Nee? Meinte ich nicht, nee. Hm.
Okay.
Also für mich hat das tatsächlich, also als du das eben meintest, für mich hat Queer auch wenig mit Schutzräumen schaffen zu tun, weil das für mich nicht zum Verständnis von Queer gehört, Schutzräume zu schaffen, weil ich denke, dass so ein Denken von Schutzräumen sich mit Queer nicht vereinbaren lässt, weil Queer anders funktioniert, weil es keine Räume aufmachen will, sondern eher Mechanismen aufdeckt. Eher so. Dass dabei Räume entstehen, ist eine andere Sache, glaube ich. Also, dass dabei sich Leute zusammenfinden, die auf eine ähnliche Weise agieren und denken und die auf eine ähnliche Weise dann auch Räume strukturieren und aus denen irgendwie handeln, ist, glaube ich, ein Nebenprodukt. Aber ich glaube, an sich, Queer hat nicht das Potenzial oder hat auch einfach nicht den Sinn, einen Raum zu öffnen. Was natürlich ziemlich spannend ist, weil ich irgendwie da irgendwie gerade sehr viel über queere Räume geschrieben habe. Naja.
Das ist schon ein Widerspruch in mir.
Ich würde gerne nochmal was sagen.
Bitte. Ich bin nicht deiner Meinung.
Das hat sich, glaube ich, jetzt schon über die letzte Zeit verdeutlicht, dass ihr unterschiedliche Aspekte da drauf hat. Also ich würde jetzt auch nicht nochmal als dritte Person jetzt noch irgendwie meine Idee von FLT und Queerräumen benennen wollen, aber ich würde gerne nochmal auch das zusammenfassen, das, was Marlene im Prinzip auch angefangen hat, nehmen. Und also ich finde es auch echt, es ist ganz schön schwierig, das zu fassen zu bekommen, und ich glaube, es lässt sich auch nicht richtig zu fassen bekommen, weil es einfach so komplex ist und egal, also wenn wir uns von verschiedenen Richtungen oder je nachdem, von welcher Richtung man sich daran annähert, sind die Sachen sich halt dann super ähnlich oder dann eben auch super unterschiedlich oder so. Weil natürlich gibt es immer irgendwelche Sachen, auf die sich positiv bezogen wird und auf die sich irgendwie negativ bezogen wird. Aber so mein Gedanke war, dass, dass halt FLT als Raum, wenn es geht irgendwie um Raum, um tatsächlich feste Räume. Also, ne, es geht irgendwie um, ich beziehe mich jetzt nicht auf FLT als Definition oder sowas, oder ob sich Leute da jetzt zugehörig fühlen, also so als Überbegriff, sondern tatsächlich für irgendeinen Zeit- oder Ortraum. Das ist halt erstens, da geht es um Identitäten. Und zwar Identitäten in diesem Raum, damit es irgendwie FLT ist halt was, was auf sich selbst auch gerichtet ist als Konzept. Und queer ist was, was eben mehr so nach auch nach außen gerichtet ist, weil es ist anti-identitär. Mhm. Es kann anti-identitär sein, vielleicht auch eher so rum. Und ich glaube, das macht es dann eben auch schwierig. Also ich glaube auch, ich weiß auch gar nicht, ob mir das schon mal so platt, so bewusst war, wie jetzt, dass queer tatsächlich, dass es schwierig ist, innerhalb von queeren Räumen Schutzräume zu bilden. Oder dass queere Räume an sich erstmal keine Schutzräume sind, weil sie es eben, was du Joke meintest, dass es irgendwie, weil sie sich halt anders bilden oder anders füllen. Und trotzdem, also, und ich finde halt so im nächsten Schritt ist es aber, kommt es eigentlich dann immer vor, dass es irgendwas gibt, wogegen sich vielleicht versucht wird zu wenden, was gerade situativ ausgegrenzt werden soll oder was nicht. Und das kann halt mal so ein bisschen mehr Homonormativität sein. Was ich in Hamburg zum Beispiel ziemlich doll wahrgenommen habe, irgendwie so, dass so queer als anti-homonormativ, aber was auch so mit meinem zeitlichen in Hamburg landen und irgendwie Queerszene mitbekommen, da schwirrt bei mir immer noch dieser Begriff irgendwie allein unter Homos. Also dieser Titel, bei dem sich eben aus eher linken, also links radikal, homo oder gender hinterfragend sich irgendwie Leute zusammengefunden haben, irgendwie, die halt ja, irgendwie darüber so erstmal irgendeinen politischen Raum gebildet haben.
Was finde ich auch passt, also ich glaube, es wäre wahrscheinlich irgendwie ganz sinnvoll, erstmal diese ganzen Partys, die sich Queer-Partys nennen und dann eigentlich bestimmte Identitäten ansprechen, erstmal rauszunehmen, weil ich finde, dass das eine Entwicklung ist, die halt diese, die das, was queer jetzt gerade ist oder sein soll oder so, extrem schwierig zu beschreiben macht. Und dann würde ich das erstmal rausnehmen, weil ich glaube, dass das eine jüngere Entwicklung ist, die irgendwie nochmal eine andere Richtung eingenommen hat. Und es gab doch mal in Hamburg so eine Konferenz, ich weiß nicht, ob das die Queere Öffentlichkeiten-Konferenz war, wo es ganz viel darum ging, was queere Praxen eigentlich so in der Realität sein können. Und da ging es ganz viel um genau das, was du eben geschrieben hast, nämlich so ein temporäres gemeinsames Handeln gegen irgendwelche aus queerer Sicht Fehler. Also da war es, glaube ich, sehr viel
Rassismus in Verbindung mit Homofeindlichkeit oder halt Homonormativität, die dann rassistisch wird. Aber es ging zum Beispiel auch um so Aktionen gegen den Staat oder irgendwie sowas, aber halt immer so sehr, sehr temporär und sehr flüchtig. Also es ging nicht darum, einen fest beschriebenen Raum zu haben, wie es FLT wäre, sondern es ging eher darum...
Ich wollte gar keinen Lärm machen, tut mir leid.
Zu gucken, was queere Bündnisse sein könnten und was die Voraussetzungen eigentlich sind und an welchen Punkten queere Bündnisse auch wieder scheitern, weil es, sobald es zu identitär wird, gibt es nämlich dann Probleme, die halt dann nicht mehr dazu führen, dass eine gebündelte Aktion gemacht werden kann oder so. Insofern ist es ja irgendwie schon das, was du meintest am Anfang, Marlene, dass die sich jetzt gerade so diametral gegenüberstehen, diese beiden Räume, macht ja aus einer gewissen Perspektive dann ja auch Sinn, wenn der eine Raum sich über Identität bildet und der andere Raum anti-identitär ist, dann stehen sie sich ja schon in ihren Politiken einfach konträr gegenüber.
Interessant finde ich ja, dass sie sich so konträr gegenüberstehen, dass es zum Beispiel wie ne, diese eine Partyreihe mit denselben Leuten, also dass eben diese, dass es aber irgendwie funktioniert oder dass es ja trotz, also es kann sich ja diametral gegenüberstehen, das finde ich noch nicht mal das Verwunderliche, sondern verwunderlich finde ich ja so dieses, dass es aber trotzdem ja eine ganz große Schnittmenge gibt von politischem Selbstverständnis, von Leuten, und von dem, wer sich eingeladen fühlt, wer wo was machen kann. Und dass aber genau das, dass das so eine große Schnittmenge gibt, zu riesen zu großen Konflikten und Reibungsflächen führt und auch Enttäuschungen und auch ganz starken emotionalen Reaktionen. Weil dass sich irgendwie das queer gegenüber von irgendwas diametral steht oder sowas, das finde ich nicht so. Aber diese starke Emotionalität und dieses starke Auseinandersetzen damit hängt, glaube ich, viel damit zusammen, dass es ja eben nicht einfach nur sich gegenübersteht, sondern dass es ja trotzdem eine sehr starke Verbindung gibt aufgrund von dem, was ich gerade aufgezählt habe. Und das ist eigentlich das, was mich interessiert. Also das ist ein bisschen das, was mich so daran interessiert, auch irgendwie so, dass es so... auch weil es mich, glaube ich, auch persönlich, also ich finde es halt auch persönlich spannend, weil ich halt dann immer so auch darüber nachdenke, okay, in welchen Zusammenhängen fühle ich mich denn eingeladen und wohl? Mhm. Wo passe ich? Als was? Bewege ich mich eigentlich unterschiedlich? In einem queer gelabelten oder in einem FLT gelabelten Raum? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Also ich habe so das Gefühl, dass ich da relativ doll in diesen beiden Themen irgendwie drin hänge. Oder an diesen beiden Raumlabels, wenn wir jetzt mal bei diesem Raumding bleiben. Und dass das auch viele andere um mich rum tun.
Mhm. Nur mal so kurz als Informationsfrage. Würdet ihr euch denn, oder würden wir uns gleichermaßen in FLT und Queer-Räumen bewegen? Also nur mal so, um das...
Dort, also das kommt nicht, total
nicht,
an. Das
nicht ist wie, sondern würde man uns dort finden? Würde man uns in Queer und oder FLTI-Räumen finden?
Das kommt drauf an. Ich kann das so nicht beantworten. Das ist tatsächlich eine Frage. Weil es tatsächlich, das kommt bei mir wirklich total drauf an, weil es gibt halt Räume, die als queer gelabelt sind, in denen fühle ich mich nicht wohl, weil das eine Art von Queer-Verständnis ist, das so weit weg ist von dem, also wo ich mich wirklich unsicher fühle und auch nicht gemeint, obwohl ich mich eigentlich ja queer verorte und das auch immer noch so ein Ding, also das ist, ne? Und es gibt genauso Räume, die sich FLT nennen, wo ich auch einfach mal überhaupt nicht mich mitgemeint fühle, und genauso gibt es aber Räume, wo queer und FLT, wo ich die Faust hochstrecke und sage, ja, mein Raum hier, meine Party, meine Politik. Also ein klares Kommt drauf an bei mir.
Das heißt, es kommt dann im Prinzip nicht gar nicht drauf an, wie der Raum gelabelt ist, oder würdest du dann schon die Fragen, die du dann an den Raum stellst, als unterschiedlich? Aber nein, ich wollte tatsächlich nur mal so ganz platt als Information festhalten, ob wir uns überhaupt von den Labeln irgendwie angesprochen fühlen oder ob es eigentlich irgendeinen Ausschluss gäbe. Also was mit irgendwie so, ich gehe in keinen FLT gelabelten Raum oder sowas. Wäre eine Möglichkeit. Das ist bei, für mich persönlich ist es nicht der Fall. Ich begebe mich in beiderlei gelabelte Räume, aber auch wie Marlene würde ich dann eben eine Veranstaltung oder so, würde ich trotzdem gucken, ob es dann noch weitere Aspekte gibt, aber ich beziehe mich erstmal auf beide, also beide erregen erstmal positive Aufmerksamkeit, glaube ich, im ersten Moment. So.
Ich würde auch sagen, dass beide Raum- oder Partykonzepte bei mir erstmal positive Aufmerksamkeit erregen, aber auch sehr gemischte Aufmerksamkeit. Bei FLT-Räumen bei mir kommt es sehr stark drauf an, ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit FLT-Räumen gemacht. Ich glaube, es kommt tatsächlich bei mir, ich würde tatsächlich bei FLT-Räumen gucken, kenne ich die Leute, die das veranstalten, weiß ich, wer da ungefähr hingeht, war ich schon mal in diesem Raum unter diesem Label. Ich habe eher Bauchschmerzen mit FLT, tatsächlich. Also ich nehme es als positiv wahr, weil ich das wichtig finde, dass es die Räume gibt, aber ich persönlich habe eher Bauchschmerzen damit. Bei Queer merke ich, dass ich das tatsächlich ziemlich aufteilen muss. Also wenn ich merke, dass es um ein queeres Agieren geht, um eine politische Aktion oder um einen irgendwie sich mit einem queeren Selbstverständnis treffen, um zu handeln, dann bin ich sehr gerne dabei und investiere auch sehr viel in den Raum oder bin bereit, in diesen Raum sehr viel zu investieren. Wenn ich auf eine Queer-Party gehe, dann ist es eher sowas von, ich weiß nicht, was mich da erwartet, ich stelle keine großen Ansprüche an diesen Raum. Ich für mein Gefühl gehe davon aus, also mein Gefühl ist da immer noch, das Label Queer wird hier für mich, für mein Verständnis, falsch benutzt, aber es verspricht mir was, dass ich relativ viele Leute dort sehen werde, die ich vielleicht kenne oder die vielleicht auf einer ähnlichen Ebene sich bewegen wie ich, aber ich stelle keine großen Ansprüche an den Raum, was zum Beispiel Sicherheit oder sowas angeht. So wäre mein Zugang zu diesen Räumen.
Bei mir ist mir gerade aufgefallen, relativ, also es ist natürlich jetzt, ich grabe jetzt in Erinnerung irgendwie, in was für Räume habe ich mich bewegt, wie waren die gelabelt, so, und ich habe den Eindruck, dass ich in FLT-Räumen deutlich einfacher passe als mitgemeint, wobei es ziemlich lustig ist, weil ich weder F noch L noch T bin, aber trotzdem dort halt ein totales Passing habe als ein, klar, gehörst du dazu, völlig selbstverständlich. Während ich das bei Queer-Räumen, bei queer-gelabelten Räumen eher nicht habe, weil ich nicht als nicht genderqueer passe, was so Genderqueerness, also so ein irgendwie nicht dem herkömmlichen Geschlechterbild entsprechend auf irgendeine Art und Weise, also ich entspreche nicht dem herkömmlichen an ganz vielen Stellen, aber so optisch auf einer visuellen Ebene als Femme habe ich halt so bestimmte Merkmale nicht an mir, die halt als genderqueer gelesen werden, als genderbending, als geschlechterverwirrend, oft so, dass sie so gelesen werden. Mein Selbstverständnis ist so, aber ich passe halt nicht als genau das. Deswegen ich da, wo ich eigentlich mich eher drunter fassen würde, was so politische Ansprüche angeht und die Ideen, was da so dahinter steht, dass ich da eher Schwierigkeiten habe, Anerkennung zu finden oder mich eben tatsächlich auch genau von den Leuten, wo ich mich zugehörig fühle, ne, die Leute, die auf den Queer-Partys sind, die man da so trifft, die man so zur Szene dazu zählt oder wo man so das Gefühl hat, so, oder wie ich das Gefühl habe, so, okay, da gehöre ich so mit dazu, dass genau das dieselben Leute sind, die mich dann wiederum, wo ich so das Gefühl habe, ich muss mir da so meinen Platz erst, wie heißt denn das, nicht beweisen, ich muss das erstmal legitimieren, dass ich da richtig bin. Also das ist eigentlich genau umgedreht zu dem, wie ich mich wie mein Selbstverständnis eigentlich ist. Und ich halte das jetzt mal für ein Femme-Dilemma so ein bisschen. Also ich, nicht nur, aber ich für mich hat das, also ich merke, dass ich für mich verknüpft sich das sehr viel mit Femmes und Femme-Sein. Ja.
Ich glaube, ich hätte sonst noch, mir ist sonst noch so der Disclaimer hineingepoppt, dass es hier nicht um eine große Anzahl von irgendwelchen Veranstaltungen oder Räumen geht, über die wir reden sollen, so mit irgendwie so, ich gucke jetzt in irgendein Programm rein und kann mich irgendwie entscheiden, ob ich jetzt irgendwie, muss mich zwischen den und den Queer-Räumen und den FLT-Veranstaltungen oder sowas entscheiden, sondern da geht es um Aneinanderhäufung über viele Jahre irgendwie und mal ein Ereignis in einem Jahr und nicht, also nicht ein kontinuierliches Angebot. Es gibt in Hamburg kaum, also es gibt zum Beispiel, es gibt keine festen Räume. Ich würde also so, könnte noch behaupten, dass vielleicht sowas wie irgendwelche Uni-Hochschul-Referate, sowas wie Queer-Referat oder irgendwie an anderen Hochschulen gibt es ja auch nochmal irgendwie so ein bisschen vergleichbare Strukturen. Da vielleicht nochmal irgendwie als Raum, der tatsächlich irgendwie Bestand hat, jeden Tag. Sowas gibt, aber das ist halt so die absolute, also auch absolute Minderheit und ja auch irgendwie mit super hohen Zugangsbarrieren irgendwie belegt. Und es sind kleine Räume, also Zimmerchen. So, mir war es nur noch mal wichtig zu sagen, dass es eben, also dass ich erstens auffällig finde, wie selten Veranstaltungen irgendwie tatsächlich irgendwie gelabelt sind, die ich für mich in meiner Queer-Wahrnehmung als queer wahrnehme, aber oder irgendwie, also mich da irgendwie drauf beziehe, aber beim genaueren Hingucken, auch jetzt gerade in Bezug auf Vorbereitungen für den Podcast, ist halt so, das kannst du an einer Hand auch die weniger als 5 Finger hat abzählen, wie wenig Räume zum Beispiel als queer gelabelt werden oder Veranstaltungen oder sowas.
In Hamburg. Ja. Gefühlt in Berlin habe ich gerade das Gefühl, dass extrem viel, nix in queer, bei queer ist extrem viel, also aber sehr viel queer gelabelt wird. Und auch, ich glaube, das war ja so ein bisschen einer meiner Hauptgründe, warum ich da überhaupt mal länger so wieder ein bisschen drüber nachgedacht habe, so dass ich eben auch da Erfahrungen mitbekommen habe von ein paar Leuten, was das bedeutet und was das auch an Ausschlussgefühl oder Unsicherheitsgefühl auslöst bei Leuten auf diesen Partys, auf diesen Veranstaltungen. Und was so die Strategien sind mit der Tatsache, dass es eben keine Schutzräume sind, sondern alle möglichen Räume. Oder für bestimmte Leute eben keine Schutzräume sind. Für andere dann schon, aber für andere eben dann auch nicht. Und sich, dass eben bestimmte Leute sich dort sehr sicher fühlen und bestimmte Leute gar nicht. Obwohl sie erstmal von der Definition her oder von der Idee her eigentlich total mitgemeint sind. Genau das, was ja auch Trans-Leute wiederum erzählen von FLT-Räumen. Dass sie total mitgemeint sind und dann genau dort aber die schlimmsten Angriffe erleben. Oder die meiste persönliche Ablehnung. Aber ja, das ist vielleicht auch noch wichtig, wenn wir das hier so darüber reden. Also ich habe auch manchmal den Eindruck, ich kriege auch manchmal die Rückmeldung von diesem Podcast, dass das immer alles so total viel klingt und so total viel und komplex und Riesenauswahl und 1000 Leute und so. Und das ist, glaube ich, man kann gar nicht oft genug darauf hinweisen, dass es diese ganzen Themenfelder sich, dass das im Zweifelsfall wirklich an ganz einzelnen Menschen hängt. Mhm. Und wenn die dann in deren, also dass diese Szenen wirklich aus, wo man wirklich die Atome sozusagen irgendwie sichtbar sind, so klein sind die, so dass halt irgendwie dann wirklich so die einzelnen Personen, wenn bei denen im persönlichen Leben sich irgendwas ändert, dass dann wirklich ganze Debatten und Szenen irgendwie sich komplett ändern und neue Sachen entstehen und das wirklich richtig merkbar ist. Mhm. Also so klein ist das alles in meiner Wahrnehmung. Ne? Oder in meinem Erleben. Mhm.
Was ich vorhin noch dachte, als du, Marlene, meintest, dass die Überschneidung zwischen zum Beispiel den Leuten, die dann entweder die queere Sexparty oder die FLT-Sexparty organisieren oder da auch hingehen, jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen, also dass das da dann überraschenderweise halt eben doch eine große Überschneidung gibt oder auch nicht überraschenderweise, hat mich nochmal zu dem Gedanken gebracht und ich hänge da immer noch dran, wie queer eigentlich von Leuten auch eingesetzt wird oder wie es verstanden wird. Und ich glaube, dass halt so ein großes Problem immer wieder dadurch entsteht, dass viele Leute queer als identitär begreifen und es auch so benutzen. Darunter dann eher was verstehen, was vielleicht eher wie FLT sein soll, was aber halt unter queer nicht funktioniert. Mhm.
Ich glaube, gibt es also gar keine queeren Räume.
Na doch, ich glaube schon, dass es queere Räume gibt. So als Handlungsräume oder so finde ich schon, dass es queere Räume gibt. Aber vielleicht ist irgendwie so ein Problem, das queer hat, dass also dieser Anspruch, queer anti-identitär zu denken und als Praxis, als politische Praxis zu denken, der ist ja... das ist ja ein ziemlich abgefahrener und hoher Anspruch, würde ich sagen. Und ich glaube, und mir geht es ja selbst so, ich bezeichne mich auch immer mal wieder als queer. Ich glaube, es ist einfach echt schwierig, dieses Queer nicht mit Identitäten oder Positionierungen zu vermischen. Oder tatsächlich dieses Queer abzugrenzen von anderen Positionierungen, die Mensch so haben kann. Ich glaube, da fällt es halt irgendwie so zusammen, dass dieses Konstrukt der queeren Räume überhaupt irgendwie so nicht so richtig funktioniert. Denn eigentlich, also wenn ich eigentlich überlege, wie queer, was queer politisch ist, oder wo das mal angefangen hat, als ich angefangen habe, mich mit diesem Begriff auseinanderzusetzen zum Beispiel, dann ist eine queere Party eigentlich Quatsch. Also es funktioniert nicht. Unter dem Begriff queer kann es eigentlich keine Party geben, sozusagen. Außer diese Party ist eine Aktion, die irgendwas stören will oder die irgendeine Aktion macht oder sowas.
Und das entspricht einfach mal so überhaupt nicht der Realität.
Genau, und das entspricht überhaupt nicht der Realität. Also, und dann geht es nämlich ganz doll um Identitäten, wer jetzt bei queer dann doch ist. Und ich glaube, das ist echt, und ich glaube, das ist halt das Problem von queer, weil es halt in meiner Wahrnehmung im deutschsprachigen Raum halt so angefangen hat, als Praxis herauszuheben, Leute, die in ihrer Alltagspraxis gegen Heteronormativität agieren. Und das wurde dann aber sofort mit Identitäten verknüpft oder mit Pseudo-Identitäten, eher so Handlungen, die aber ganz schnell in Identitäten reinrutschen. Also zum Beispiel, also was ich zum Beispiel immer wieder als super, super offensichtliches Beispiel in queeren Räumen sehe, ist SM. Das ist halt einfach, Leute definieren sich über ihre Praxis als SMlerInnen als queer. Weil SM als Sexualpraxis oder als Begehrensform oder als wie auch immer man es irgendwie nennen möchte, erstmal nicht den heteronormativen Vorstellungen von Sexualität entspricht. Mhm. Und dann gibt es aber halt einen riesigen Unterschied zwischen, bin ich aber selbst einfach ein sehr heteronormativer Mensch und lebe SM als heteronormativer Mensch mit ganz klar verteilten Rollen zum Beispiel und stelle diese Rollen auch nicht in Frage? Oder stelle ich an sich irgendwie Geschlechterrollen oder Geschlechtszugehörigkeiten oder den Bezug von nur zwei Geschlechtlichkeit aufeinander in Frage? Und da clasht es ja schon und da wird das SM-Feld irgendwie schon total breit. Aber per Definition oder per halt so ein bisschen verwischter Definition können sich erstmal alle Leute, die irgendwie SM machen, unter queer verorten.
Was sie dann auch auf dem CSD zulässt. Was sie, genau, das ist dann schon in sich dann schon wieder auch so.
Genau.
Weil CSD ist ja jetzt nicht um die Speerspitze von queer wiederum. Also es gibt, nee, genau, so, gibt so einen Umweg über queer hin zu homo. Also hetero-SM über queer, über Anti-Norm hin zu homo. Aber das ist nochmal so ein kleiner Sidekick jetzt gewesen. Also das würde ich jetzt gar nicht ausweiten. Aber das fällt mir jetzt gerade dazu ein, dass das ja eigentlich... Ja.
Und ich finde es total spannend, weil auf der einen Seite man ganz toll argumentieren kann, dass Leute, Leute, die in ihrem Begehren und in ihren Beziehungen und in ihrem SM-Spielen ausschließlich hetero sind, dass die trotzdem mit ihrer sexuellen Praxis natürlich irgendwelche Normen unterlaufen und sich gegen normative Vorstellungen von Sexualität stellen. Aber die Frage ist halt, ob das jetzt das Queere ausmacht. Ob sie dadurch, durch ihre da spezifisch an diesem einen Sexualitätspunkt eben keinen Blümchensex zu haben, sondern einen anderen, ob sie das sozusagen zu queer dazugehört. Und ich glaube, da zu queer dazugehörig macht. Und ich glaube, da liegt halt irgendwie, das kann man jetzt übertragen auf alle anderen Sachen auch. Also ob ich jetzt irgendwie durch ein schwules Begehren, das per se erstmal die normativen Vorstellungen von Begehren unterläuft, ob das mich aber qualifiziert dazu, überhaupt Normativitäten in Frage zu stellen oder unter so einem Queer-Label agieren zu wollen, ist halt die Frage. Und ich glaube, da ist relativ früh einfach was zusammengefallen, was dann bei vielen Leuten halt so die Bewegung verursacht hat, okay, ich bin schwul oder ich bin lesbisch oder ich bin trans oder ich mache SM oder ich bin poly, also bin ich queer. Mhm. Also gehöre ich zu diesem Raum. Und die Leute treffen sich dann halt auf Queer-Partys und sind mehr oder weniger antinormativ oder stellen halt Normativitäten mehr oder weniger in Frage und da clasht es dann.
Ja, und Norm ist nicht gleich Norm. Ich glaube, das ist halt der Punkt. Es gibt ja so viele Normen und es gibt halt Leute, die sind halt... Also es gibt Leute, die sind betroffen, einfach auch nochmal von diesen Normen. Also, also Diskriminierung hängt da für mich relativ doll dran irgendwie. Also erstmal, ne, es gibt verschiedene Ideen davon, gegen was für Normen man da jetzt gerade verstößt. Und die fallen dann in so ein, ja, ich finde es eigentlich ein ganz schönes Bild, dass dann so der Hetero-SMler, der Poly-Heterotyp und die verheiratete Transperson irgendwie... die auf Vanilla-Sex steht, irgendwie so auf einer Party landen und sich wundern, dass sie irgendwie Probleme miteinander kriegen. Oder auch nicht. Also das irgendwie, also das ist da irgendwie so... Das ist halt
auch eine schöne Gruppenbeschreibung.
Also dass halt irgendwie diese Idee davon, was da eigentlich gegen was für Normen da jetzt eigentlich verstoßen wird, das hat irgendwie alles was mit Geschlecht und mit irgendwie mit Beziehung und Begehren und Sexualität zu tun, aber das ist ja doch auch nochmal doch relativ weit irgendwie. Mhm. Und da muss man sich vielleicht dann auch an der Stelle gar nicht wundern, dass es da dann irgendwie clasht so. Was halt dann passiert, ist oder die Tendenz, also wenn ich mal davon ausgehe, dass es halt eine, dass es ein ewiger und wirklich Sisyphus-artiger Kampf ist, gegen hegemoniale Strukturen vorzugehen und gegen diskriminierende, gewaltvolle Strukturen, die ganz konkrete, gewaltvolle Auswirkungen haben auf einzelne Leben, auf einzelne Lebensformen. Und dass da ja auch immer wieder so ein Kampf da ist, das zu unterwandern oder eben diese Normen zu durchbrechen oder Freiräume zu schaffen für Leute, sich mal auszuruhen von bestimmten Strukturen, mit denen sie sonst immer zu tun haben und so. Das halt ist dann eben in dem Moment, in dem halt so Leute auf einen Haufen kommen, die halt alle irgendwie sich gegen irgendwelche Normen stellen, die irgendwas alle mit Geschlecht und Begehren und Sexualität zu tun hat. Dass dann eben die halt aber dann eben von bestimmten Diskriminierungen sehr stark betroffen sind und auch das als Raum brauchen, um um Kraft zu schöpfen für zum Beispiel neue Aktionen oder sowas. Also ich will jetzt gar nicht mehr so sehr auf dieses Schutzraumding eingehen, sondern wirklich auch als Verbündete finden, Kraft schöpfen, Ideen bekommen, unterstützt werden. Dass es dann wiederum Leute gibt, die das nicht so stark brauchen, diese Räume, die aber trotzdem sich in irgendwie diesem Queer-Ding irgendwie drin bewegen, weil sie eben bestimmte Normen vielleicht unterwandern in ihrer Alltagspraxis und sich deswegen als queer verstehen und dass das dann sozusagen eben zu einem totalen Problem wird, wenn dann so die ganzen Normen, die halt so Leute mitbringen und auch die ganzen Privilegien, die Leute mitbringen und die ganzen, also das Ding ist ja, dass so oft eben Leute, die Privilegien haben, das ja nicht sehen, dass sie haben und dass sie einfach Verhaltensweisen mitbringen, die sie halt immer so gemacht haben und sie überhaupt keine Idee haben davon, dass das, was sie tun, unterdrückend ist für andere und verletzend und gewaltvoll, weil sie es eben nicht anders gewöhnt sind und weil sie auch vielleicht noch nie das in die Verlegenheit gekommen sind, darüber mal nachzudenken. Und das ist ja so eine Strategie von so hegemonialen Strukturen, dass die halt immer wieder in so subversive Räume reindringen, um die dann sozusagen stören und eben diese kraftschöpfende Verbündete finden, sich, ja, eben das, was eben solche Räume irgendwie schaffen können, dass das dadurch gestört wird. So. Und dass dann, wenn halt Leute, die halt sich nicht sonderlich viel mit ihren eigenen Privilegien, die genau andere nicht haben, die genau in denselben Räumen sind, da so reingehen und sich dort relativ selbstverständlich bewegen, dass dann halt die Leute, die diese Räume aber sehr dringend brauchen für genau diese Kraftschöpfsachen oder Verbindungssachen, dann das verunmöglichen, dass das eben dort stattfindet oder es total schwierig machen. Und dann halt wieder sozusagen die, die es eigentlich am nötigsten haben oder die es vielleicht nötiger haben, dass diese Räume überhaupt existieren, dann sich überlegen müssen, okay, was mache ich jetzt? Weiche ich aus? Oder stelle ich mich dem, was da auf mich zukommt, so? Und ich habe den Eindruck, dass es meistens ein Ausweichen gibt. So, also das, was eben im Alltag auch ganz häufig passiert, ausweichen und versuchen, sich in Nischen was irgendwie zu etablieren. Das ist jetzt irgendwie sehr schematisch gewesen, was ich irgendwie gesagt habe, aber so, ich habe schon das Gefühl, dass so hängt das irgendwie zusammen. Das, was du gesagt hast, finde ich total gut, so diese Idee von, es gibt so bestimmte Normunterwanderungen und das führt dann gleich dazu, dass Leute sich als in so einem queeren Raum irgendwie total, völlig selbstverständlich bewegen, aber dass innerhalb dieser Räume ja dann trotzdem krasse, hierarchische, gesellschaftlich hierarchische und unterdrückende und gewaltvolle Strukturen trotzdem existieren. Vor allem, wenn man dann auch den Anspruch hat, nicht ausschließend zu sein. Ja. Mhm. Das wäre dann zumindest das Problem, was ich so bei Queerräumen sehen würde.
Ja, wobei ich ja jetzt nochmal eher an dem Punkt war, queer gar nicht im Sinn von Raum zu begreifen.
Aber wir reden ja jetzt hier über Queerräume. Oder als queer gelabelte Räume. Und da passt es ja, passt ja schon trotzdem, finde ich.
Dann wäre es vielleicht irgendwie die Frage, ob es unter den Voraussetzungen überhaupt sinnvoll ist, auf eine Queerparty zu gehen, um dort einen Schutzraum zu suchen.
Deswegen habe ich auch gerade nicht von Schutzräumen gesprochen, sondern oder tatsächlich.
Erholungsraum oder sowas.
Aber er wird ja so genutzt, die Räume werden ja so genutzt. Das ist, also das kann man ja nicht einfach sein lassen, so. Also, weil, was du halt meintest, du triffst da halt Leute. Mhm. Das sind soziale Kontakte. Du erwartest die ja. Also, ich meine, du hast irgendwie einen Flyer, da steht irgendwie drauf, hier Queer Party in der Flora, und dann hast du einen Flyer, da steht drauf, irgendwie Hafengeburtstagsparty. In irgendeinem. Also, dann gibt es ja schon so eine Idee davon, okay, wo finde ich die Leute, mit denen ich mich, wo sind wahrscheinlich die Leute, die ich kenne und mit denen ich soziale Kontakte habe. Und das passiert ja trotzdem, ob du jetzt
Das macht ja zumindest, also was ich halt irgendwie sehr spannend finde, ist, dass ich einerseits schon häufiger an den Punkt kam, irgendwie mich darüber zu ärgern oder das als irgendeinen Mangel empfunden habe, dass Räume nicht als queer gelabelt wurden. so als irgendwie so, als irgendwie Statement, sondern es halt einfach dann überhaupt nicht irgendwie gelabelt wird, sondern halt irgendeinen Titel bekommt. Und ich das dann immer, ich das tatsächlich dann eher so als blöd empfinde, weil ich dachte so, da kann man sich ja politisch irgendwie, kann ich mich da gar nicht so richtig drauf beziehen und was für Forderungen oder was, für, also genau, so, ich würde halt schon gerne wissen, was für Erwartungen kann ich denn ungefähr an einen, an eine Veranstaltung oder an einen Raum oder sowas denn oder an die Veranstaltenden irgendwie so richten, so, oder worauf kann ich mich, also erstens, worauf kann ich mich einstellen und zweitens, an, mit was für Erwartungen kann ich auch sowas messen, um gegebenenfalls dann vielleicht auch irgendwie Kritik zu üben oder zu überlegen, wie können Strukturen an diesem Ort verbessert oder nicht verbessert, sondern verändert werden irgendwie, um, ja, um vielleicht irgendwie einem eigenen Anspruch oder sowas gerechter zu werden. Und ich hatte es tatsächlich eher immer so als Mangel empfunden, wenn eben nicht zum Beispiel queer dastand, weil ich dann eher immer so das Gefühl hatte, dass ich einer Auseinandersetzung entzogen wird. Somit, wenn ich nicht queer draufschreibe, dann muss ich mich damit nicht ins Verhältnis setzen, weil dann selbst und jetzt aus unserer bisher, also aus unserer, aus dem jetzigen Austausch her, ist es aber eigentlich total gut und es macht total Sinn, nicht queer zu labeln.
Ja.
Und das hängt dann vielleicht nochmal an anderen Stellen, dass ich glaube, dass es sich trotzdem lohnt, irgendwie politische irgendwie Schlagwörter irgendwo unterzubringen, um irgendwie so ein bisschen, um vielleicht manchen Leuten ein gewisses Unwohlsein zu vermitteln, bei denen es tatsächlich die Idee gibt von irgendwie so, hey, das richtet sich, dieser Raum ist gerade nicht exklusiv für die privilegierten Positionen. Es kann sein, dass sie irgendwie auch, dass sie auch kommen können, aber irgendwie so, dass sie sich nicht zuallererst angesprochen fühlen oder sowas. Dass ich tatsächlich jetzt erst so seit langem als auch als Wert, als positiven Wert wahrnehmen kann, dass Sachen nicht queer gelabelt werden und dass das genauso ein politischer Akt sein kann. Aber ich bin halt dann, ich frage mich halt dann trotzdem, ob das bei den Leuten, die sich irgendwie über Titel und sowas Gedanken machen, was da tatsächlich dann für Prozesse dahinter stellen, weil ich würde halt trotzdem immer gerne wissen, warum. Also warum sich Leute vielleicht tatsächlich bewusst dagegen oder dann eben dafür entschieden haben.
Ja.
Mir ist gerade was eingefallen. Ich hatte gerade einen Geistesblitz. Ich weiß nicht, ob der irgendwas taugt, aber wir sind ja hier so ein Podcast, wo man ja auch mal nichts taugende Geistesblitze sagen kann. Ich habe gerade überlegt, ob es eine Praxis sein könnte in so queeren Räumen. Also wenn man so einen Raum als queer labelt, ob es eine Praxis sein könnte, dass es ein Selbstverständnis gibt davon, dass alles das, was du mitbringst und was gesellschaftlich privilegiert ist, dass das die Sachen sind, die die Leute zu Gästen macht. Also sozusagen so eine Idee von, du bist hetero, du bist zu Gast in diesem Raum, bei Leuten, die nicht hetero sind. Oder du bist able-bodied, du bist zu Gast in diesem Raum bei allen Leuten, die das nicht sind, die disabled bodies haben oder sind. Bodied sind. Und so weiter und so fort. Du bist irgendwie weiß, du bist irgendwie zu Gast bei Leuten, die POC sind oder so. Also ich habe gerade überlegt, ob sich das als Praxis irgendwie, ob das so eine Idee wäre, wie man damit umgehen kann, dass eben alle immer mit den Privilegien, in die du in so einen Raum reingehst, das sind genau die Sachen, wo du dich hier zurückhältst. Du kannst noch so sehr gemeint sein an ganz vielen anderen Stellen, aber das sind die Stellen, da bist du zu Gast. Und du benimmst dich hier nicht nach den Regeln, die für dich da draußen immer auf dem Silbertablett serviert werden, sondern nach den Regeln, die Leute sich erarbeitet haben, als Gegenstrukturen zu den Anforderungen, die sie draußen irgendwie, draußen, ne? Also auch so eine Idee, es gibt so innen außen, aber so, also die, in, also das ist, hatte ich gerade so als Überlegung, ob das so eine Möglichkeit wäre, mit diesem, mit dieser Art von Raumgestaltung umzugehen. Ja.
Also ich finde es spannend, das würde aber jetzt voraussetzen, wenn ich in so einen Raum gehe, dass ich dann weiß, was es bedeutet, weiß zu sein, zum Beispiel. Ja. Und das verlangt allen Beteiligten schon eine ziemlich enorme Reflexionsarbeit ab.
Das sind eh die ich auf so einer Sexparty gerne sehen würde.
Ja, ich glaube,
ich persönlich fände das ja gut.
Ja, ich fände es auch toll.
Ja. Davon lässt sich ja nicht, ja, aber davon lässt sich ja nicht ausgehen. Also ich finde es auch als irgendwie als Konzept super. Also was mit Selbstverständnis, also auch als aus einer Orga-Perspektive, wenn ich irgendwie was organisiere und irgendwie mich gerne irgendwie so ein Konzept von wie möchte ich, dass dieser Raum wahrgenommen wird, irgendwie das so zu transportieren, finde ich gut, aber dann würde halt für mich immer noch eins okay, das ist irgendwie so die Idee und da das nicht der Realität entspricht, da ich nicht davon ausgehen kann, weil ich nämlich sonst eine falsche Sicherheit darstelle, so gibt es noch irgendwie das und das, gibt es noch irgendwie Leute, die den ganzen Abend irgendwie die Lage checken. Oder die gibt es sowas wie, wir definieren uns ein Hausrecht und wenden das an irgendwie bei übergriffigen Verhalten oder wir bieten Konfliktlösung an oder wenn euch was Blödes passiert, dann könnt ihr gerne irgendwie die und die an den und den Ort oder es gibt einen Ruheort, was auch immer. Also dieses, da gibt es ja dann trotzdem. Also ich finde beides halt dann total wichtig und es macht auch nur Sinn zusammen. Aber so.
Ich wollte das jetzt, ich glaube, das taugt auch nicht, also das war nicht die Idee dahinter, das taugt nicht, ich stimme dir total zu, das taugt nicht, also das sagen wir und dann wird das so passieren. Es ging mir jetzt wirklich um so eine Idee von, wie kann man umgehen mit dieser Idee von, naja, aber wir wollen halt irgendwie nicht bestimmte Leute aufgrund von Identitäten ausschließen. Im Gegenteil, aber trotzdem wollen wir ja nicht, dass die machtvollen Strukturen immer alles von außen einfach reindrücken. Ich hatte gerade so ein Bild wirklich auch davon, dass es immer so dieses, die Norm ist, also Normen sind einfach so massiv, dass sie einfach immer wieder irgendwie gegendrücken gegen die Versuche, das zu unterwandern. Also ein klassisches Beispiel, was jetzt so ein bisschen weggeht, aber wo das auch relativ plastisch ist, finde ich, wenn Leute sagen, sie möchten gerne gemischte Pronomen haben, sie möchten gerne mit gemischten Pronomen angesprochen werden, dann gibt es eine sehr starke Tendenz, dass da sagen sehr viele Menschen, die das als Praxis machen oder gemacht haben, dass Leute sich entweder auf ein Pronomen, also sowieso irgendwie dann auf ein Pronomen festlegen und meistens auf das, von dem sie glauben, dass es das zugewiesene Geburtsgeschlecht ist. Oder von dem, was sie sehen, was sie, also von dem, oder was sie sozusagen als angeblich in den Norm fallende visuelle Sachen oder sowas wahrnehmen oder sowas. Also wenn jetzt zum Beispiel, also ich meine sowas, wenn es eine Transperson geben, die eben sehr, sehr stark passt als, also eine Transfrau, die eben als Frau passt im Alltag und diese Transfrau besteht aber auf eine Gemischung der Pronomen, dann würde ich unterstellen, dass sozusagen die Norm das trotzdem, also die Norm dann sozusagen greift im Sinne von, dann wird trotzdem da immer sie gesagt. Ja. Also deswegen nicht immer zugewiesenes Geburtsgeschlecht. Aber und das finde ich, und ich finde, dieser Mechanismus, der greift halt immer wieder. Und ich hatte gerade überlegt, inwieweit man das, also was es so für Ideen gibt, genau diese Versuche oder was es so für Versuche geben könnte, damit umzugehen, dass das eben nicht immer wieder passiert. Weil ich glaube, dass die Tatsache, dass das passiert, halt eine der großen Gründe ist, warum sich eben Leute in bestimmten Räumen einfach nicht wohlfühlen. Auch zum Beispiel Transleute in FLT-Räumen, aus genau denselben Gründen. Weil die Normen sozusagen, also eine Geschichte, die auch immer wieder passiert oder auch immer wieder erzählt wird. Es gibt auch einen Blogtext dazu, den können wir auch verlinken, da wird das auch beschrieben. Aber ich kenne das auch nicht nur aus diesem Blogtext von einer transmännlichen Person, die schreibt, ich werde regelmäßig aus FLT-Räumen, ich werde in FLT-Räumen in Frage gestellt, regelmäßig. Ich bekomme irgendwie Angriffe in FLT-Räumen, obwohl ich dort explizit mit meinem T da drin sein sollte. Und wenn ich keine persönlichen Bezüge hätte, wäre ich irgendwie nochmal ganz anderen Sachen ausgesetzt gewesen, an ganz anderen auch Gefahren irgendwie zum Teil. Und das ist ja auch was auch wieder dieses, okay, es gibt halt so eine Norm und die ganze noch so viel Tee reinschreiben. So, da ist halt irgendwie, das wird halt, es drückt halt so rein. Ja, gut. Das ist ein bisschen außer Fassad jetzt mein Satz am Ende, aber ja.
Vor allem
von Lucas T.
Und da ist ja auch so ein
Hubschrauber. Lucas T. Norm.
Ich habe
angefangen, Transfeindlichkeit zu trinken.
Ah, stimmt. Du hättest auch meine Transfeindlichkeit erstmal austrinken können. Vielleicht würde
ich trink die aus.
Echt?
Ich muss auch nochmal irgendwie auf Klo vor lauter Transfeindlichkeit. Inhalierter Transfeindlichkeit muss jetzt noch einmal aufs Klo. Ich nehme den großen hier für meine diversen Getränke.
was jetzt gerade passiert ist,
dass sie gerade sagen oder?
Ja, ich möchte noch was sagen.
Okay. Ich möchte nämlich das hier Hotelgeschiebe der Getränke auf dem Tisch.
Ich möchte nämlich das nochmal erweitern von Transleute in FLT-Räumen hin zu Transleute in Transräumen. Die Normen sind einfach so stark, das ist gerade irgendwie, gerade letztes Wochenende live mitgekriegt, dass Leute in Räumen, in denen fast alle Anwesenden eine sehr genaue Auseinandersetzung mit Pronomen und Pronomenwünschen haben, trotzdem falsch bezeichnet werden und auch wiederkehrend falsch bezeichnet werden, weil die Normen einfach so drin sind. Und schön wäre es tatsächlich gewesen, da nochmal drauf einzugehen, was in dem Raum dann leider nicht erfolgt ist. Also das ist irgendwie, da sind irgendwie die internalisierten Feindlichkeiten oder Abwertungen, da fängt es schon an. Dazu muss es noch nicht mal irgendwie ein groß ausdifferenzierter Raum sein, um diese internalisierten Abwehrmechanismen rauszuholen.
Ich finde das ganz spannend, weil ich habe den Eindruck, dass diese ganze Frage nach Normen, also diese, was machen Normen eigentlich in dieser ganzen Auseinandersetzung mit, wer ist eigentlich gemeint und wie, eigentlich nicht so richtig vorkommt. Diese also diese Frage danach, okay, was machen denn die Normen hier eigentlich? Mhm. Die guten alten Normen irgendwie, gegen die irgendwie gekämpft werden soll oder gegen mit denen sich die unterlaufen oder eben auch zerstört oder eben in Frage gestellt werden sollen. Was ja schon fast so ein bisschen so ein alter Hut ist in dieser ganzen politischen, queer, feministischen, FLT, LGBT, whatever, you name it, irgendwie Bewegung. ja, also Poli, was auch immer. Also da gibt es ja irgendwie alle möglichen, und da geht es immer um Normen und es ist irgendwie so, alle sind sich einig, die Normen sind scheiße und so, aber ich habe den Eindruck, dass diese Frage danach, was machen diese Normen eigentlich in diesen Räumen und was machen die für Probleme und wie massiv sind die? Mhm. Und dass das eigentlich Fragen sind, die ich so, also wo ich das Gefühl habe, da geht es eigentlich um andere Fragen. Da geht es eben eher um Privilegien zum Beispiel oder um Sichtbarkeit oder um, was gibt es noch? Übergriffigkeiten oder sowas, Grenzen, irgendwie sowas. Also um sowas dreht sich ganz viel, habe ich den Eindruck. Aber die Frage danach, ja, ne, die Normen, was machen die denn? Oder welche Norm macht was oder so, das wäre vielleicht auch nochmal ein ganz spannender Ansatz zu gucken, mit diesen.
Der Kühlschrank hat eindeutig was dazu zu sagen.
Okay, der Kühlschrank.
Also wo ich finde.
Wird aber auch von der Uhr immer regelmäßig irgendwie unterbrochen, ne? Naja.
Schlimm, die beiden. Schlechtes Redeverhalten. Wo ich finde, wo es so ein bisschen rauskommt, ist so die Critical Whiteness-Debatte oder die Debatten, die sich so um Critical Whiteness rumdrehen, weil ich finde, dass es da offensichtlich wird, dass viele Leute eigentlich so eine Idee haben von Rassismus ist doof, aber was genau das eigentlich bedeutet, da hört es dann auf. Und wenn es anfängt, sich da drum zu drehen, dann wird es sehr komplex und sehr schwierig irgendwie. Und ich glaube, das könnte man übertragen auf das, was du eben gesagt hast, mit jeglichen Normen.
Ja.
Ich weiß, es gibt diese Normen, aber ich habe eigentlich noch nie drüber geredet, wie sie mich eigentlich berühren.
Und gegen welche ich denn, ne? Also welche mich unterstützen auch. Also da bin ich wieder bei dem zu Gast, bei dieser Frage zu Gast. Also welche Normen unterstützen denn mein Verhalten und gegen die, also ne, gibt die, gegen die man sich so stellt. Und es gibt so die, die einen ja total stützen.
Also dein Ansatz wäre jetzt erstmal rundum Awareness-Arbeit für alle.
Ja, das ist, finde ich, sowieso grundsätzlich eine gute Idee.
Neue Partyreihe zu Gast bei Gästen.
Zu Gast bei Gästen. Ach, oh, schön.
Ich hätte übrigens auch gerne ein T-Shirt auf dem Schick, whatever, you name it.
Klar. Ich möchte jetzt kurz raus. Bitte in diesen Anzug.
Alles klar.
Du wechselst jetzt die Räume.
Ja.
Was heißt das? Was heißt das?
Hä? Ja, Ausschluss. Dieser Raum ist jetzt kein FLT-Raum mehr.
Oh. Was?
Was hier ist ein FLT-Raum?
Mit einem dominanten Kühlschrank. Und einem
einen weißen dominanten Kühlschrank.
Auch sehr groß und ja, wirklich groß.
Also ich habe jetzt schon als Fazit auch schon mitgenommen, irgendwie so eigentlich lässt sich Queer und FLT nicht gut miteinander vergleichen.
Nee, meine Rede. Ja. Ich finde das auch wirklich ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt, ein bisschen absurd.
Und noch, genau, und an ganz praktischen Beispielen würde ich eben auch, also wenn ich mal gucke, wie, also welche Art von Veranstaltungen wie gelabelt sind, dann ist es halt auch, dann gibt es da einfach sehr dolle Unterschiede. Es gibt irgendwie, ich kann mir, also zum Beispiel, was weiß ich, ich denke mir jetzt zum Beispiel irgendeine ein- oder mehrtägige Veranstaltung, innerhalb der irgendwelche Workshops oder sowas stattfinden. Und einzelne Workshops davon sind FLT. Also ausschließlich FLT irgendwie.
Zum Beispiel, wie das verlebt, mit wem?
Zum Beispiel. Und dann gab es auch so, nee, egal.
Da gab es
Workshops. Und ich weiß aber auch, sowas gibt es mit, also ich war, sowas gibt es mit Queer nicht. Gibt keinen, also ich war noch nicht, ich kann mich nicht an einen Workshop erinnern, auf dem irgendwie stand Queer Only.
Ja, das ist ganz spannend, weil dann, ich glaube, dann gibt es ja auch diese Idee, ich würde eigentlich gerne bitten, dass Joke da nochmal was zu sagt, weil mir das auch gerade eingefallen ist, nochmal dazu. Ich glaube, dann gäbe es die Idee, dann kommen eh alle. Weil,
genau,
dann ja. Ist, kann man auch sein lassen, weil dann kommen eh alle, weil wenn es ein Raum ist, wo so Workshops gemacht werden und so Leute miteinander reden und so, dann haben die auch irgendwann eben schon mal was von Queer gehört und dann würden die sich im Zweifelsfall noch sogar darunter fassen oder anfangen, darüber zu diskutieren, ob sie nicht vielleicht doch da reinfallen. Was mich dazu der Frage bringt, das finde ich nämlich nochmal ganz spannend, was du meintest.
Ich bin wieder da.
Genau, ich gehe. Aber genau, ich beziehe mich noch kurz auf Steff, weil Steff gerade meinte, dass, also vorhin ja meinte, dass sie es eigentlich doof fand, immer wenn Sachen nicht queer gelabelt sind, also Partys nicht als queer, aber das ist ja, jetzt hat sie ja gerade gesagt, jetzt weise ich ja auf den leeren Stuhl von Steff mit der transfeindlichen Formulierung davor, dass es ja eigentlich auch ganz sinnvoll ist, das nicht zu tun, sondern eher mit politischen, also eher mit politischen Forderungen zu füllen, was mich nochmal auf den Gedanken gebracht hat. Es gab ja schon mal, und das ist ja mittlerweile schon relativ lange her, eine sehr ausführliche Debatte, nämlich es ist ganze 9 Jahre her, ein Referat an der Uni zu gründen, was irgendwann mal Schwulenreferat hieß, und das sollte ein nicht mehr Schwulenreferat sein, sondern es sollte halt aufgemacht werden. Und da gab es ja eine sehr explizite Entscheidung gegen das Wort Queer-Referat, sondern am Ende hieß es ja lesbisch, schwul, trans, polymorph, perverses Referat. Ja. Und das ist ja eigentlich genau das, bewusste Entscheidung, nicht queer. Vielleicht kannst du dann nochmal sagen, was genau da, weißt du, falls du dich mal erinnerst, irgendwie, also ich war nicht bei der Diskussion dabei, warum das damals, also was die entscheidenden Gründe gewesen sind, dass das Ganze nicht als Queer-Referat, wie es mittlerweile übrigens heißt, auch schon seit mehreren Jahren, es wurde aus, das ist dann nochmal spannend, es wurde ja dann eben umbenannt, aus auch bestimmten Gründen, warum das damals nicht Queer-Referat genannt wurde.
Das ist ja auch ein alter Hut, ne? Ich habe das Gefühl, dieses Referat und die Debatte um das Referat haben wir schon so oft hier zitiert. Aber wahrscheinlich, weil es irgendwie auch diese ganze Debatte auch irgendwie so schön antizipiert.
Ja.
Also, Steff kann mich vielleicht unterstützen, keine Ahnung.
Na klar, kann ich dich unterstützen. Danke.
Das ist schön.
Steff war, glaube ich, auch nicht bei der Diskussion dabei.
Nee?
Nee.
Damals, als wir das Schwulenreferat umbenannt haben, nicht in Queerreferat, sondern in...
Da warst du dabei.
Ja. Marlene hat gerade gefragt, warum wir uns damals gegen Queer entschieden haben. Meine Erinnerung ist, dass wir uns aus Böswilligkeit dagegen entschieden haben. Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon, weil wir Angst hatten. Also ich meine, Queer war damals schon irgendwie mehr so ein Orchideen- Beschäftigungsfeld. Und ich glaube, wir haben uns so genannt, weil wir dem AStA die ganze perverse Bandbreite unter die Nase ragen wollten.
Ja.
Und insofern war es, ich glaube, es war uns so ein diebisches Vergnügen, Asta-Gelder für ein Referat zu bekommen und auch den Asta zu zwingen, dann jedes Mal zu schreiben, Lesbi, Schwul, Trans, Polymorph, perverses Referat.
Wobei das ja damals noch kein rechter Asta war, der war ja noch links. Also
nee, aber
der, ja, ja, aber genug. Der war, also ja. Auch der linke Asta war sehr homofeindlich oder sehr heteronormativ. Und
der rechte Asta umso mehr noch.
Umso mehr, aber ich, also das wären nochmal andere Debatten, ja, ob das eigentlich die, welche dieser beiden Konstellationen eigentlich für das Referat selbst die schwierigeren waren. Weil ich durchaus die Vereinnahmungsversuche aus linken Kreisen teilweise viel subtiler und viel schwieriger finde, als wenn klar ist, hier ist das Feindbild, rechter Asta, alles klar, wir sind irgendwie hier die Enklave, da ist nicht viel zu diskutieren.
Mhm. Ja. Das
ist
recht.
Das ist halt eine andere Verteilung von Aufgaben oder Macht. Oder
ja.
Ja, ich hatte diese Diskussion auch so also also behalten, dass es darum ging, nicht politische Widerborstigkeit einfach so zu verschenken quasi, dadurch, dass so ein recht flatten Begriff irgendwie einen für die für heteronormative Strukturen absolut bedeutungslose Bezeichnung hier englischsprachig
irgendwie schräg,
ja, also
quer.
So, genau, quer und so ist es dann schon, und
da gibt's
klar
auch
ist dann
Studiengang.
Und dann irgendwie so die Leute, die da dranhängen, das ist dann schon klar, dass irgendwie dann über die Leute, die sie dann unter diesem Label irgendwie antreffen, dass dann auf der Ebene irgendwie aufhört, dass klar ist, oder was unter dem Namen stattfindet oder sowas, aber eben so dieser Name an sich, was so Sichtbarkeit angeht, sowohl diese Studierendenvertretungsstrukturen als auch die Studierendenstrukturen selber. Also das ist eben genauso auch gegen Hochglanz Homonormativität war. Dass da keinen großen Wert drauf gelegt wurde, irgendwie das einfach so mitzutragen, so eine Homonormativität.
Ich weiß nicht, ob du den Anfang mitbekommen hattest. Ich hatte das gefragt im Zuge dieses Dings, was du gerade meintest mit vielleicht ist es doch besser, wenn manchmal nicht queer draufsteht, sondern eher politische Forderungen als Schlagworte.
Mhm.
Und dann ist mir sofort diese Idee von, naja, da haben wir ja eine ganz andere Reihe von Schlagworten.
Ja, und da, ich finde nach wie vor, dass dieser Name total toll war. Und ich glaube, es ist auch nicht ohne Grund so gewesen, dass sofort, dass es wieder umbenannt wurde.
Naja, es hat ein bisschen
gedauert.
Ein bisschen,
aber nicht lange. Also
ein paar Jahre.
Sobald irgendwie die entsprechenden Leute draußen waren, war diese ganze... Also zuerst, glaube ich, das Polymorph Pervers war verschwunden und dann war es halt irgendwann das Queer-Referat.
Mhm.
Und ich glaube, was daran irgendwie so toll funktioniert an diesem Namen, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass der insgesamt toll funktioniert, aber ich finde ihn schon sehr gut, weil durch diesen Zusatz von Polymorph Pervers diese Identitätsbezeichnungen, die ja im ersten Teil drin sind, halt einfach eine Praxis zugeschrieben bekommen, die halt echt dreckig und schmutzig ist. Und ich finde es gerade in Uni-Kontexten, also dieses Polymorph Pervers kommt ja aus der Psychoanalyse. Und
das kommt sogar von Freud direkt?
Nein, das kommt von Freud.
Direkt. Direkter Mann von Freud
cited.
An die Uni Hamburg.
Genau. Und beschreibt ja halt gleichzeitig diesen Zustand, der sich der Normierung entzieht und der so super, halt ja, genau, pervers ist in sich. Und ich glaube, sowohl dieses Wissenschaft nehmen und umarbeiten und auch so produktiv umarbeiten, als auch diese ganzen Identitätsbezeichnungen mit subversiven Praxen zu verbinden und dreckigen Praxen zu verbinden, ich glaube, das hat bei dem Namen total gut funktioniert.
Kleine Anekdote am Rande, es gibt das Queer-Referat ja immer noch an der Uni, also klar ist es gar nicht, aber es gibt es noch und ich bin da ab und zu mal, weil wir da Chorproben haben und die haben so einen Banner über dem Raum und da gibt es eben, das ist so ein bisschen wie so ein Mindmap aufgebaut mit so verschiedenen Schlagworten drauf, die dann eben alle von dem einen, oben links steht queer und unten rechts steht Referat und dazwischen sind eben so ganz viele Schlagworte und da gibt es eben ganz präsent in der Mitte schwul, lesbi, trans, M. Mhm. Mit anderer Groß- und Kleinschreibung und eben auch nicht lesbi, schwul, trans, sondern eben schwul an den Anfang und auch das, also das lesbi, schwul, trans, hatte ja auch noch dieses... Da war das S von schwul groß, das L von lesbisch, das B für bi, das I für inter, das trans, das T von trans und das S und das M hinten eben für SM. Und das
also das harte Arbeit.
Ja, ja, das, also das so wurde das ja geschrieben und Pummelhofer West hinten dran eben klein. Und jetzt gibt es eben dieses also es wurde immer abgekürzt als das Poly, ja, das Referat. Und mittlerweile wird ja das Queer-Referat, die Coolen, habe ich ja mal gehört, die Coolen im Queer-Referat sagen ja Poly zu dem Referat. Und sie haben eben dieses Ding, was ja irgendwie, also dieses Trans, also gerade dieses SM hinten an Trans, das ist ja, also gut, lesbisch, schwul, trans, okay. Aber lesbi, schwul, trans, M ist ja schon auch was, das hatte ich vorher tatsächlich so in dem Maße noch nie wahrgenommen, dass das auch nochmal so dazugenommen wurde in dieses Wort Ungetüm und dieses Deutsche. Und dass das sozusagen da so präsent oben drüber steht, aber anders geschrieben und schwul an den Anfang, saß ich so neulich davor und dachte irgendwie, okay, das ist so History irgendwie. Ne? Ich bin mir sicher, es kommt genau aus dieser Geschichte, dieses Referates. Die Leute sind mittlerweile komplett andere, die das machen. Die Veranstaltungen, die da stattfinden, sind komplett andere. Die politische Arbeit ist eine komplett andere. Also es ist wirklich ganz, ganz anders. Mittlerweile ist es natürlich auch, ne, die Generationen mittlerweile haben sich auch durchgetauscht und das sind auch schon längst nicht mehr die, die das irgendwann mal umbenannt haben, sondern da sind wieder neue dazugekommen. So ein Studium dauert ja heutzutage auch nicht mehr so lange. Ja, aber da stand es nun mit schwul am Anfang und ohne das I und das O, das B und I groß und so und auch nicht lesbi, schwul, also das zusammengezogen, sondern eben schwul, lesbisch irgendwie. Mhm. Ja, also da dachte ich so, okay, das so ist das dann in so Räumen, ne? Dass sie dann so murks, 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 murks irgendwie und dann am Ende...
Und ich glaube, ja. Total wichtig für den Raum und diese Umbenennung und dieses... wann der Raum wie zu welcher Zeit organisiert war, hat auch ganz doll was damit zu tun, wann es diesen Queer Studies, Gender und Queer Studies Studiengang gab, weil es den halt einfach nicht mehr gibt.
Ja.
Und sich früher viele Leute aus dem Referat aus diesem Studiengang halt organisiert haben. Der, würde ich sagen, halt einfach eine andere politische Ausrichtung hat, eine sehr viel radikalere politische Ausrichtung gefordert hat, und gefördert hat, als das jetzt überhaupt an der Uni noch zu kriegen wäre.
Ja. Vielleicht können wir noch mal Rest in Peace und so. Oder auch nicht in Peace.
Rest in Pain.
Echt.
Wollen wir noch mal irgendwie gucken? Also wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir haben uns diesmal einen Endpunkt gesetzt und mal wieder weg. Es sollte eigentlich gar nicht so ein großes Ding werden. Ist das, aber naja, wenn wir was anschneiden, dann wird das ja immer ein bisschen ausführlicher.
Und wir sind irgendwie gar nicht so richtig da gelandet, wo wir eigentlich hin wollten.
Wir könnten auch einfach noch mal sammeln, was es alles nicht jetzt in einem Podcast irgendwie geschafft hat und dann irgendwie aufhören, weil ich glaube, dann ist die Zeit auch einfach gut.
Wie beim Fluter
vorbei.
Was es nicht ins Heft geschafft hat. Von der BZGA, ist das, ne? Nee, Bundeszentrale für politische Bildung. Naja, egal, es gibt diese eine Jugendzeitschrift.
Also ich weiß
nicht, immer die Seite, wer es nicht ins Heft geschafft hat.
Ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht noch, wir haben viel über Queer geredet, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, noch ganz kurz über FLT zu sprechen und was die Probleme daran sind? Oder
zumindest so ein bisschen.
So ganz kurz umreißen oder so?
Ja, ich weiß nicht. Also ich ehrlich gesagt finde ich es ein bisschen schwierig, da jetzt nur so ganz kurz was zu sagen. Also entweder entscheiden wir uns jetzt irgendwie noch ausführlich zu werden oder wir machen mal wieder einen zweiten Teil. ich finde auch, FLT haben wir jetzt irgendwie gar nicht so richtig. Und auch diese personellen Überschneidungen und so und diese ganzen Konflikte, die da so auftauchen und die Probleme, die bei FLT so auftauchen, die finde ich auch, hätte ich auch gerne noch ein bisschen besser besprochen. Ich weiß nicht, wir können auch einfach anfangen, darüber zu sprechen und gucken mal, wie weit wir kommen, oder wir...
Oder wir machen hier Schluss und überlegen uns, ob wir das nochmal als Thema in einen weiteren Podcast.
Also mir brennt ja schon da auch noch einiges auf der Seele. Also ich würde da schon gerne nochmal drüber sprechen, irgendwann in diesem Podcast. Also mir brennen da schon einige Themen so ein bisschen.
Vielleicht könnten wir dann tatsächlich dafür aber schon mal was anschneiden, damit wir das auch wirklich machen und am besten
damit noch wir uns selbst unter
und Druck im Zweifel setzen. Schon mal, weil sonst habe ich halt, sonst hätte ich nämlich tatsächlich, hätte ich tatsächlich einfach nur so Schlag. Punktartig Sachen noch reingestopft, um irgendwie so eine Vielfalt noch dazu zu bekommen, worüber wir jetzt geredet haben. Aber wenn irgendwie, wenn klar ist, okay, wir reden, wir nehmen uns einfach für nächstes Mal nochmal irgendwie FLT konkret vor, das muss ja dann auch nicht irgendwie so lange sein, also nicht dringend.
Ach doch.
Naja, gut.
Wir können gar nicht anders.
Wer weiß, wo wir darüber dann auch schon wieder landen.
Bei Faster Than Light wahrscheinlich am Ende.
Also was ich spannend finde an dieser, das war jetzt
alle, da werden jetzt alle bis auf eine Person oder zwei keine Ahnung haben, wovon du geredet hast.
Was ich spannend finde an dieser Frage von, also was oder was mir begegnet ist an diesem FLT-Thema ist, was ich sehr viel mitbekomme, ist die Kritik, dass trans ausschließend ist. Besonders wenn es wenn es Trans-Leute sind, die ein bestimmtes Passing haben, was auch immer für ein Passing, oder auf eine bestimmte Art und Weise, also ich lasse es erstmal, also wenn Leute auf eine bestimmte Art und Weise aussehen, aber das hat, es gibt so eine Trans-Verknüpfung, also die Kritik, die ich kenne, ist diese Trans-Verknüpfung, oder es gibt eine Trans-Verknüpfung an der Kritik, mit der Kritik, bei der Kritik, bei der Kritik, an FLT-Räumen und wer sich da eigentlich welche anwesenden Leute wünscht. Ich habe aber auch mitbekommen, dass FLT-Räume, und das hat dann gar nicht so viel mehr mit Trans zu tun, tatsächlich auch total ausschließend sein können gegenüber anderen Leuten, die gar nicht mit Trans sich verknüpfen und trotzdem sich in diesem Queer, also was heißt trotzdem, also sich auch in diesem Queer-Spektrum bewegen als normunterwanderndes, perverses, anti-heteronormatives, anti-geschlechternormatives Ding, so, ohne selber sich trans zu verorten. Und dass dann da die tatsächlich es eben nicht nur darum geht, dass irgendwelche Trans-Leute sich unwohl fühlen, was natürlich, also was so eine Kritik ist, die ich auch tatsächlich sehr nachvollziehen kann, wenn ich mir so die Geschichte angucke, so, weil da habe ich das Gefühl, okay, Trans kam so als letztes hinten dran geklatscht dazu. Aber dass es tatsächlich auch ziemlich massive Sachen gibt, die halt, oder Handlungen gibt, die FLT eigentlich als reines anti, ja, dann anti-queeres, anti-norm, also anti-geschlechternormen unterwanderndes Ding nehmen und am Ende dann tatsächlich eher so ein linkes Frauending dabei übrig bleibt. So ein linkes Hetero-Frauending. Die sich auch unter queer, unter FLT fassen, völlig selbstverständlich.
Ah, okay, jetzt weiß ich, was du meinst.
Und das fand, das finde ich nochmal zwei, sind so zwei verschiedene Ecken, wo so eine Kritik auf FLT trifft. Ganz eigene Schwierigkeiten nochmal damit, die sich natürlich auch zum Teil überschneiden, so, und wer ist mit wem solidarisch und wer unterstützt wen und wer darf sich was wie nennen und wer nicht und so. Also das hängt da schon ein bisschen zusammen, aber ich finde schon, dass, also das hat mich schon nochmal anders erwischt, weil ich diese Transkritik, da habe ich schon mal mehr, das habe ich schon mal mehr durchdacht, da habe ich schon mal mehr Diskussion mitbekommen, dass FLT tatsächlich auch von linken Hetero-Frauen, Cis-Frauen, linken Hetero-Cis-Frauen völlig ohne mit der Wimper zu zucken benutzt wird, ohne auch nur im Ansatz inklusiv oder und solidarisch sich zu verhalten, war mir neu. Und ich kenne auch tatsächlich keine Texte und Auseinandersetzungen mit diesem Ding. Und es scheint aber tatsächlich gar nicht so selten zu sein, dass das passiert. So.
Ja, es könnte sein, dass dazu Texte existieren, eher noch aus der Frauen-Lesben-Zeit. Weil ich schon so die Debatten kenne, Das heißt Frauen-Lesben-Raum, aber die Lesben werden eigentlich quasi unsichtbar gemacht oder ausgeschlossen oder durch die Heteronormativität verdrängt. Oder
jetzt heißt es halt FLT, weil man halt heutzutage FLT sagt, aber eigentlich sind das die gleichen Probleme, die irgendwie vor 20 Jahren, als irgendwie trans noch überhaupt nicht irgendwie in der Debatte drin war, als wie inklusiv wollen wir da eigentlich sein. Aber dann sind das vielleicht Texte, mit denen, die, auf die ich nicht treffe, oder die sind dann alt und ich hätte gerne neue. Ich hätte gerne eine neue Auseinandersetzung.
Na denn?
Na, ich bin ja nicht so die Textproduzentin.
Ach so,
ich bin ja mehr so die Podcastproduzentin.
Jetzt bist du dran, Steff.
Außerdem bringst du was auch gar nicht allein als Einzelperson irgendwie zu publizieren, sondern da geht's ja, ist ja sinnvoller, das an einen tatsächlichen Raum oder zumindest an eine tatsächliche Gruppe zu knüpfen. Um damit auch tatsächlich irgendwie einen Prozess zu haben und zu gucken, irgendwie was funktioniert und was nicht. Ich glaube, das bringt auch gar nicht. Ich finde, es bringt nicht viel, da so total nur theoretisch dann da dran zu gehen. Gerade. Aber genau, dafür hätten wir dann für die nächste Folge sogar ein konkretes Beispiel. Ja. Ich würde noch kurz gerne benennen, dass es ja auch um Cis-Mann-Ausschluss geht bei FLT-Räumen. Als Punkt.
Ja.
Und das ist halt, ich finde auch, dass, für mich ist das schon eine spannende Fragestellung auch, wo für wen und wogegen sich eigentlich dann solche Raum- oder Gruppen, also so Raumpolitiken eigentlich richten, was da so die Bedrohungsszenarien angeht oder die Gefahren, die da gesehen werden oder so. Ich glaube auch, also gerade von der Vielschichtigkeit her macht es wahrscheinlich schon Sinn, das nochmal extra zu zerblicken.
So, aber jetzt haben wir echt richtig doll Cliffhanger gebastelt.
Umgeteased haben wir alles, genau.
Ja. Na gut, okay.
Ja, dann.
Oh nein, wisst ihr was?
Was denn?
Das Lied passt überhaupt nicht mehr zur Folge.
Ach doch.
Nein, es passt viel besser zur anderen Folge.
Dann spielen wir es zweimal.
Ja!
Oder mal suchen gucken. Beim nächsten Mal ein Lied, das zu dieser Folge
passt. Ja, das finde ich sehr schön. Das verbindet sie auch. Das finde ich sehr gut.
Ja, alles wieder gut. Beruhigt. Steff beruhigt.
Ich bin, genau, sofort bin ich beruhigt. Ich schreibe mir das ganz kurz auf.
Nächste
Folge.
Also, wir nehmen uns ganz fest vor, in der nächsten Folge widmen wir uns FLT. Mehr, als wir es in dieser Folge getan
ausschließlich.
Haben.
Nee,
Ausschluss. Ausschluss.
Jawohl. Wenn schon, wenn
nichts mehr mit Queer hier, nur noch ausschließlich
FLT. Mit Queer bin ich jetzt auch durch.
Nee, ist auch echt durch.
Wirklich? Ne? Also seit heute.
Ja, heute haben wir es uns zerlegt. Ne? Ja,
müssen wir den Podcast
umändern? Vorbei. Ja.
Müssen wir den Namen des Podcasts?
Ja, auf jeden Fall.
Ist ein Stößchen ein Raum?
Alles klar. Okay, dann schönen Rest Mai. Wir hören uns zeitnah wieder. Ich mache mal lieber keine Aussagen. Zoom.
Naja, dazu können wir ja ganz kurz sagen, wir haben tatsächlich an unserer Vorbereitungsstruktur ja ein bisschen was geändert und bereiten uns mehr vor als früher, was, glaube ich, sich auf die Qualität der Folgen ziemlich gut ausgewirkt hat. Aber das hat auch zur Folge, dass wir seltener podcasten, wie auch andere Sachen damit reinspielen. Also nichts mehr jeden Monat.
Mal gucken. Also wir haben schon noch so eine grobe, wir versuchen es einmal pro Monat, aber das ist ja schon auch länger so, dass wir da nicht mehr so streng dranhängen. Ja, genau. Okay. Dann bis bald.
Und ihr hört Not Around You von Trundicho. Trundicho.
Trundicho.
Es ist eine Band, die tatsächlich irgendwie aus Deutschland kommt.
Es ist eine Band aus Deutschland, deswegen war ich auch verwirrt, ob des Namens, weil ich auch nicht wusste, wie man das jetzt eigentlich ausspricht.
Wir sind völlig verwirrt.
Wir sind.
Damit machen wir jetzt Schluss.
Okay, ich habe
schon. Trundicho. Macht euch was Eigenes draus.
You name it.
Genau, whatever, you name it.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. You.
in well in a damn cold and sunburn. Clammy walls, padded smell. That's not what he dreamt of. Oh, oh. That's the cause. He always talks to escape somewhere better. Oh, oh. But he knows that he's trapped. No job, no money, a job. Warm and proper, highest walls, recent smell. That's just what he dreamt of. That's the cause. He always talks to escape somewhere better. But he knows that he's trapped. A job in church, no time.